Danke für die Einladung erstmal. Ich bin Joseph Patrick. Ich arbeite für die Redaktion der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Ich will auch noch ein bisschen Werbung machen für die Produkte des Verlags, beziehungsweise für ein Produkt. Draußen auf dem Büchertisch steht oder liegt auch das Buch Demokratie. Die Unterüberschrift heißt Die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft. Das Buch ist vor 4 Jahren, vor der letzten Bundestagswahl, veröffentlicht worden, ist aber immer noch sehr aktuell, versprochen. Heute Abend soll es ja um den diesjährigen Wahlkampf gehen und um die Bundestagswahl, die in knapp 10 Tagen stattfindet. Es wird aber keine Wahlkampfveranstaltung wie die anderen sein. Auch das verspreche ich. Ich habe nicht vor, Werbung für eine bestimmte Partei zu machen. Wie ihr seht, habe ich auch keine Politiker eingeladen, die man daraufhin befragen könnte, was sie zu tun gedenken für unsere oder für meine Wahlstimme. Es wird auch keinen Aufruf zum Wählen überhaupt geben, so wie man das von dem Bundespräsidenten kennt, der sich qua Amt Sorgen macht um Politikverdrossenheit und Ähnliches. Das alles wird es nicht geben und das liegt einfach daran, dass ich der Meinung bin, von der Wahl kann man sich nichts versprechen. Und zwar nicht deswegen, weil die Wahl nichts nützen würde. Es ist nur so, der Nutzen der freien demokratischen Wahl fällt ganz der anderen Seite zu, nämlich denjenigen, die durch die Wahl an die Macht kommen. Und was man von ihnen zu erwarten hat, wenn sie an der Macht sind, entscheidet sich überhaupt nicht in der Wahl. So, das wäre die ganz bescheidene Behauptung vorneweg. Die will ich einlösen. Und es ist schon seltsam, weil wer die Wahl derart oder überhaupt schlecht redet, befindet sich hierzulande in einer zwiespältigen Lage. Der befindet sich nämlich einerseits im Abseits und andererseits in bester Gesellschaft. Im Abseits deswegen, weil die Wahl als das Herzstück der großartigen Regierungsform namens Demokratie gilt. Und auf die lässt niemand etwas kommen. Die Wahl soll den entscheidenden Unterschied ausmachen zwischen Freiheit und Knechtschaft. Also wenn man an die Empörung denkt über Regierungen, die ihren Völkern nicht das großartige Angebot machen, zwischen mehreren Parteien zu wählen. Das war 40 Jahre lang, oder die Wahl war 40 Jahre lang, die Scheidelinie zwischen dem Reich des Bösen im Ostblock und dem freien Westen. Und auch heute ist es so, wenn man an Regierungen denkt wie Chinas oder Kenia, die Wahlen verfälschen oder gar nicht abhalten. Da gilt als mehr oder weniger klar, dass das Regierungen sind, die den Gehorsam ihrer Völker nicht verdienen. Die sind, vielleicht nicht gleich, aber im Grunde Fälle für Regime Change. Und Regime Change, obwohl es ein englisches Wort ist, kennt jeder Deutsche, das ist ja das Stichwort gewesen, oder beziehungsweise den Rechtfertigungstitel gewesen für einen ganz groß angelegten amerikanischen Krieg. Auch dafür hat die Wahl herzuhalten, beziehungsweise ist die Wahl ein so hohes Gut, dass sie einen Krieg rechtfertigt. So die eine Seite der öffentlichen Meinung oder der allgemeinen Meinung zur Wahl. Es steht fest, ohne die Wahl steht man ganz schlecht da. Wo keine Wahl, dort keine Freiheit. Andererseits befindet sich der Kritiker der Wahl in bester Gesellschaft, weil kaum geht es um die Frage, was man mit der Wahl hat, sieht es ganz anders aus. Da ist dann nicht mehr so viel zu hören von dem Lob für die Wahl und für die Demokratie. Na gut, für die Demokratie schon, aber nicht für die Wahl. Erstens halten Politiker und die Profis der Öffentlichkeit die Zeit des Wahlkampfs für eine Zeit, in der die Notwendigkeiten des Regierens liegen blieben oder ignoriert werden. Diese Zeit gilt als eine Sternstunde der Heuchelei und der politischen Verantwortungslosigkeit. Das kennt ihr ja. Da heißt es immer, im Wahlkampf werden leere Versprechungen gemacht. Und da ist reiner Wein ein ganz seltenes Gut. Aber auch die Wähler scheinen in der großen Mehrheit nicht viel zu halten vom Herzstück der Demokratie. Knapp ein Drittel der wahlberechtigten Bevölkerung in Deutschland geht überhaupt nicht wählen. Und in Deutschland gilt die Wahlbeteiligung sogar als relativ hoch. Und wenn man an den Spruch denkt, ach, die da oben machen eh, was sie wollen. Ja, das sagen auch Leute, die zur Wahl gehen. Ach, die da oben machen eh, was sie wollen. Das ist ein Standardspruch des modernen, aufgeklärten Bürgers oder eher des abgeklärten Bürgers. Und auch der, also quasi der Normalmensch, hält die Versprechen oder nimmt die Wahlversprechen nicht für ganz voll. Auch der normale Wähler tendiert dazu, die Versprechen im Wahlkampf für leere Versprechungen zu halten, die nicht einzuhalten sind und die auch nicht wirklich eingehalten werden. Und nicht nur von linker Seite heißt es, dass man in der Wahl letztlich nur das kleinere Übel zu wählen hat. Das ist seltsam. Also diese zwiespältige Lage oder diese zwiespältige Meinung zur Demokratie, zur Wahl, meine ich. Die Konsequenz, die aus dieser schlechten Meinung oder aus diesen schlechten Meinungen über die Wahl gezogen wird, ist schon seltsam. Wenn man an die Presse denkt, dann geht es meistens so. Erstens durchschaut man alles, was die wahlkämpfenden Parteien sagen und tun, als ein taktisches Manöver. Ja, als lauter Fälle von strategischer Heuchelei. Und im nächsten Schritt stellt man die Frage, wie erfolgreich und wie erfolgsversprechend sind diese Manöver? Also im ersten Schritt gibt man sich ganz distanziert und durchblickerisch. Und im nächsten Schritt ist man ganz engagiert dabei mit der Frage, ja, klappt denn das? Man merkt, die scheinbar kritische Haltung gegenüber dem Wahlkampf geht wunderbar einher mit der sehr immanenten, mitfühlenden Frage danach, ob den Parteien das gelingt, was sie sich vorgenommen haben. Okay, so viel zur Presse. Und bei den normalen Leuten ist es auch so. Also ich rede jetzt für die normalen Leute und gehe davon aus, dass ihr das wiedererkennt. Die allermeisten sagen auch, ja, wir durchschauen das, was die Politiker im Wahlkampf sagen. Das wissen wir ja, dass sie bloß gewählt werden wollen. Und dass sie allen das Blaue vom Himmel versprechen. Aber, und da muss jeder einfach bei sich quasi nachprüfen, ob er es auch so sieht. Und neulich in der FAZ gab es einen Artikel über eine Marburger Studentenkneipe und alle Studenten dort haben auch so ähnlich geredet. Man will die eigene Stimme dann doch nicht verschenken. Nicht der AfD und nicht überhaupt. Und mit genau dem Bewusstsein marschiert man dann doch ziemlich zahlreich in die Wahlkabine und gibt eine Stimme ab, ohne sich allzu viel davon zu versprechen. Also, Folgendes dazu. Ich meine, so sehr alle Welt davor gibt, das alles zu durchschauen, was im Wahlkampf passiert, sage ich, durchschaut wird da überhaupt nichts. Es ist eben eine Sache, abgeklärt zu sein. Es ist eine ganz andere Sache, gewissermaßen aufgeklärt zu sein über das, was die Demokratie beziehungsweise was die Wahl leistet in der Demokratie. Deswegen will ich ein Gegenangebot machen heute Abend. Und es ist ein Angebot, das im Wahlkampf nicht wirklich vorgesehen ist. Ich will erläutern, warum Wählen überhaupt verkehrt ist. Und das sage ich vorneweg, das meine ich nicht als ein Aufruf zum Nichtwählen. Das ist nicht meine Botschaft. Ich will es nicht dabei belassen zu sagen, geht einfach nicht wählen. Denn ich halte es für eine Zumutung, dass die einzig denkbare Stellung zur Wahl darin bestehen soll, dass man sagt, das großartige Angebot nehme ich an oder ich lehne das Angebot ab und dann findet die Wahl eben ohne mich statt. Es gibt was anderes, nämlich eine Kritik an diese Institution selber. Das will ich ein bisschen machen. Das bedeutet, ich werde einige der Argumente, die die wahlkämpfenden Parteien für sich präsentieren, anschauen, prüfen und, das sage ich auch gleich vorneweg, ich werde sie schlecht machen. Aber nicht so, wie man das hierzulande gewohnt ist. Wie oder was ich damit meine, wie das gemeint ist, das wird hoffentlich im Laufe des Vortrags klar werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange das dauern wird. Ich hoffe, dass ich in circa 75 Minuten oder so fertig werde. Ich bin an Diskussion sehr interessiert. Das heißt, wenn ihr zwischendrin Fragen habt, Einwände habt, raus damit. Ich behalte es mir dann vor, zu sagen, darauf komme ich eh später zurück oder darüber werde ich eh reden im Vortrag, schieben wir es auf und dann müsst ihr mich einfach daran erinnern, dass da was aufgeschoben wurde, was man noch ansprechen muss. Danach ist eh Zeit für Diskussion. Also gut, ich will mit den sogenannten Sachthemen anfangen. Und die Debatte über Sachthemen im Wahlkampf, das gilt als der vernünftigste Teil des Wahlkampfs. Und es gibt die Meinung, ja, in der Demokratie, da kommen die Bürger zusammen, um über die Anliegen zu beraten oder die Anliegen zu beraten und die Entscheidungen zu treffen, die ihr Leben als ein Gemeinwesen betreffen. Und da sind die Wahl und der Wahlkampf halt die Form, in der das stattfindet. Vielleicht, weil die Marktplätze zu klein sind. Und ein solches Verhältnis wird auch im modernen Wahlkampf gelegentlich inszeniert. Da kann man zum Beispiel an diese TV-Duelle denken, wo Journalisten im Namen des Volkes die Kandidaten mit lauter Fragen konfrontieren, auf die sie Antworten geben sollen. Oder man kann auch an diese sogenannte Wahlarena denken, die ARD und die ZDF eingerichtet haben. Und das geht immer so, da steht der Kandidat in der Mitte und dann gibt es umrum lauter Bürger, die ihn einkreisen. Und sie konfrontieren ihn mit ihren Sorgen und bitten ihn um Befassung. Und dann steht der Politiker da wie der große Kummerkasten der Republik. Aber wer so etwas meint, ja, dass das ungefähr die Demokratie und die Wahl gut beschreibt. Die Leute kommen zusammen, um ihre gemeinsamen Anliegen zu beraten. Und vielleicht hat er das auch aus dem Sozialkundeunterricht. Der könnte sich schon eines Besseren belehren lassen. Und zwar durch den aktuellen Wahlkampf. Merkel zum Beispiel hat auf ihrer Sommerpressekonferenz vor einigen Wochen gesagt, Wahlkampf ist die Zeit, Zitat, in der die Parteien und die Kandidaten den Menschen verstärkt nahebringen, welche Pläne sie für die Zukunft haben. Und das trifft's ganz gut. Weil zwar reden die Parteien sehr gerne darüber, dass alles, was sie thematisieren, die Bürger bewegt. Und jeder Kandidat, der was auf sich hält, weiß irgendeinen Klaus oder eine Gerda zu zitieren, die gleichen Fragen, Sorgen hat und in deren Namen man ja überhaupt spricht. Aber Merkel sorgt dafür eine Klarstellung. Es sind die Parteien, die Themen bestimmen, die ihre Pläne haben und Wahlkampf ist die Zeit, in der sie ihre Themen, ihre Pläne den Bürgern nahebringen. Oder denkt auch an Folgendes. Anfang des Jahres wurde in der Öffentlichkeit schon die Frage gewälzt, ja, was für ein Wahlkampf wird sein dieses Jahr? Wird es ein Rentenwahlkampf sein? Wird es ein Steuerwahlkampf sein? Wird es ein Referendum sein über die Politik der Kanzlerin in der Flüchtlingsfrage? Und da war immer sofort klar, das ist keine Frage, die irgendwie die Bürger entscheiden, nach dem Motto, wir sagen, welche Themen gelten, sondern da war immer klar, welche Themen den Wahlkampf beherrschen, ja, das hängt von den Parteien ab, was sie sich für sich ausrechnen in ihrer Konkurrenz, worüber sie debattieren wollen. Und das ist schon ein Stück oder stiftet ein Stück Klarheit darüber, wie die Wahl eigentlich geht. Da ist es nicht so, dass die Bürger die Politiker quasi herzitieren, um ihre Fragen zu beantworten, um ihre Entscheidungen quasi durchzusetzen, sondern umgekehrt. Parteien zitieren die Bürger herbei, um ihre Konkurrenz zu entscheiden, die sie selber thematisch bestimmen. Wahlkampf ist ihre Zeit, ihre Chance. Dementsprechend werden auch die Themen präsentiert und bearbeitet, die sie eben aufbringen und debattieren wollen. Dieses Jahr heißt es, da gibt es keine großen Kontroversen. Jedenfalls nicht zwischen SPD und CDU. Aber dann muss man sich vor Augen führen, worin sie sich eben einig sind in ihrem Wahlkampf. Nehmen wir zum Beispiel das Thema innere Sicherheit. Beide Parteien in der Großen Koalition werben für die Notwendigkeit von schärferen Überwachungsmaßnahmen und auch sonstigen Sicherheitsmaßnahmen, zum Beispiel die Aufstockung der Polizei, verstärkte Kontrollen im Internet, härtere Strafen für diverse Delikte. Und das ist interessant, weil das nur so nebenbei, damit blamieren die Politiker schon ein bisschen ihren eigenen Sinnspruch, wonach Gewalt kein Mittel der Politik sein darf. Von wegen. Da sagen sie selber, die Ordnungsgewalt des Staates ist überhaupt die erste Aufgabe, die ein Politiker zu erledigen hat. Im Gegenteil, da werben die Politiker für sich mit ihrer Entschlossenheit, ihren Zugriff, also ihren kontrollermäßigen Zugriff auf die Gesellschaft auszuweiten, die Härte ihres oder ihr strafmäßiges Zuschlagen sogar zu verstärken oder verschärfen. Und wollen das genau von dem Volk honoriert bekommen, über das sie gerade ihre Kontrollen ausweiten wollen. Das ist die Sache. Wie geht das? Zunächst, kennt man ja, malen Parteien ein ziemlich buntes Bild davon, was die Bürger hierzulande alles zu befürchten haben. Von sexuellen Belästigungen auf den Straßen und auf den Domplatten der Republik über Wohnungseinbrüche bis hin zu Terroranschlägen. Einerseits werden da lauter Selbstverständlichkeiten aufgelistet. Ist doch klar, man will leben, nicht totgeschlagen werden. Man will nicht beklaut werden. Und alle, ob Frauen oder Männer oder sonst wer, wollen unbehelligt ihre Wege gehen. Sie wollen sich der Verfügung über ihr Hab und Gut sicher sein. Und keine Angst haben, es durch irgendwas zu verlieren. So einerseits, lauter Selbstverständlichkeiten werden aufgelistet. Und da muss auch jeder bei sich ein bisschen nachprüfen, wer sich da angesprochen fühlt in seinen privaten Sorgen. Soll sich aber an der Stelle klar machen, was ihm gerade gesagt wird. So wie diese privaten Sorgen im Wahlkampf thematisiert werden. Denn, wie gesagt, einerseits werden Selbstverständlichkeiten aufgelistet. Andererseits wird gerade damit klar, was hierzulande überhaupt nicht selbstverständlich ist. Also da wird ziemlich bunt ausgemalt, was in dieser schönen deutschen Heimat oder womit man da alles zu rechnen hat. Und ob die von den Politikern ausgemalten Bilder von Unsicherheit wirklich stimmen, sei erstmal dahingestellt. Darüber will ich nicht streiten. Aber auf jeden Fall lebt das Wahlargument, also das Argument innere Sicherheit, von der Beteuerung, dass die diversen aufgelisteten Unsicherheiten eben keine Ausnahme vom normalen Gang der Dinge darstellen, sondern etwas darstellen, womit die Politik fest und flächendeckend rechnet. Und ob die Bürger wirklich solche Gefahren so flächendeckend befürchten, das sei auch dahingestellt. Hier geht es darum, wie wird dafür argumentiert in der Wahl, dass die Bürger mehr Sicherheit brauchen. Es wird so argumentiert, dass man lauter private Ängste, Sorgen zitiert, auch anerkennt. Man ruft sie auf und man ruft sie vielleicht sogar wach. Um klarzumachen, dass diese privaten Sorgen eben nicht privat sind, sondern Fälle von einem gesamtgesellschaftlichen Problem. Ja, ich schildere einfach die Logik, wie man das kennt. Und eben darin, also in dieser Aufwertung von lauter unterschiedlichen privaten Sorgen zu einer Sicherheitsfrage, der sich der Staat annimmt, beziehungsweise der jeweilige Politiker oder die jeweilige Partei. Eben darin liegt eine Zumutung, nämlich, oder Zumutung deswegen, weil es versteht sich überhaupt nicht von selbst, dass all diese Gefahren unter der Rubrik innere Sicherheit als lauter Fälle vom Gleichen gefasst werden. Was haben denn diese diversen Gefährdungen oder Fälle von Unsicherheit miteinander eigentlich zu tun? Belästigung, Vergewaltigung, Wohnungseinbruch, Terroranschlag. Für sich genommen gar nichts. Das sind unterschiedliche Täter mit unterschiedlichen Motiven. Die Taten haben ganz unterschiedliche Auswirkungen. Ja, um das zu unterstreichen, ist es überhaupt nicht einleuchtend, dass diese Dinge alle nebeneinander gestellt werden, so als ob sie sich summieren ließen zu einer großen Unsicherheitslage. Einbrüche in den Edelvillen der Vorstädte gehen einen Ghettobewohner nichts an. Umgekehrt gilt es erst recht. Das ist kein Wir, das eine Unsicherheit erlebt. Und was hat die sexuelle Belästigung oder Vergewaltigung von Frauen zu tun mit der Drogenbeschaffungskriminalität? Und das spielt sich sowieso in einer anderen Parallelwelt ab als das Rowdytum bei Fußballfesten und sonstigen Volksfesten. Und was hat das alles mit einer gelegentlichen linken Randale auf einem G20-Gipfel oder mit gar nicht gelegentlichen Überfällen auf Ausländer? Und was hat das alles mit einem Terroranschlag zu tun? Täter, Tat, Motiv, Auswirkung. Alle vollkommen unterschiedlich. Auf all das gibt es keinen gemeinsamen Vers. Man merkt also, dass es bei der Debatte über innere Sicherheit nicht etwa um die Ermittlung von Gründen für all diese diversen Fälle von Gewalt geht. Darum geht's nicht, sonst könnte man die nicht zusammenzählen. Eine Gemeinsamkeit haben diese Fälle überhaupt nicht an sich. Sie haben aber alle eine Gemeinsamkeit vom Standpunkt eines Staates, der in jeder einzelnen Bedrohung immer nur das eine sieht oder die eine Bedrohung sieht. Nämlich eine Verletzung von seiner Ordnung, die er mit seiner Monopolgewalt durchsetzt. Das ist die einzige Gemeinsamkeit an all diesen Taten. Da geht es um eine Verletzung von seiner, also der staatlichen Ordnung und der staatlichen Ordnungsgewalt, die diese Politiker eben ausüben wollen.
Naja, also, aber von der Logik her ist es natürlich schon unser Problem. Ja? Also der Staat sind wir ja, von der Theorie her sind der Staat ja alle wir. Und wir alle wollen ja natürlich jede Form von Verbrechen wollen wir nicht haben. Das ist natürlich unser Interesse. Deshalb haben wir überhaupt Gesetze und deshalb haben wir sowas wie eine Polizei. Also so Logikfehler kann ich da jetzt erstmal nicht erkennen von den Politikern. Und natürlich, das ist auch unser eigenes Interesse. Das ist eine andere Frage, wie sehr man das gewichtet, aber das ist doch erstmal unser Interesse.
Okay, Den Standpunkt kenne ich. Aber jetzt muss man sagen, wenn ich jetzt in den Wahlkampf gucke und so wie darüber geredet wird, finde ich wenig Anlass für eine Bestätigung der Theorie, der Staat wären wir alle.
Ich sage ja nur, so sollte es sein. Ja? Also das ist ja auch das Bild, was unsere Politiker oder was generell in der Öffentlichkeit hochgehalten wird. Ja? In einem idealen Staat, wenn wir wirklich eine Demokratie hätten, dann wären der Staat wir und natürlich hätten wir dann ein Interesse daran, dass die Gesetze, die wir ja im Prinzip in der Theorie gemacht haben, dass die auch eingehalten werden. Natürlich will niemand von uns einen Terroranschlag haben und will auch niemand, dass es Einbrüche gibt. Und natürlich wollen wir, dass diese Art von Ordnung aufrechterhalten wird. Das macht ja einfach Sinn.
Geht es um die Frage gerade da, also eine Antwort darauf?
Nein.
Dann würde ich das gerne aufschieben, das antworten. Ich werde noch gleich was dazu sagen. Nehmen wir das. Natürlich wollen wir, in der Theorie sind der Staat wir alle. Gut, es gibt ja viele Theorien. Man schaut aber hin, man merkt, na gut, so gleich sind wir da alle nicht in dem Sinne. Ja klar, erst einmal gibt es Politiker auf der einen Seite, die sagen, wir brauchen mehr Kontrolle. Die Grüne Partei, die könnte dich ein bisschen irritieren in deiner Idee, ja, so müsste es eigentlich sein, vielleicht ist es sogar ein bisschen. Die sagt selber, naja, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass man den Staat als Schutzmacht betrachtet. Das ist interessant. Die Grünen sagen nämlich, also bei dieser ganzen Rede davon, dass es verstärkte Sicherheitsmaßnahmen braucht, muss man bedenken, dass der Staat seine Kompetenzen nicht überschreiten darf. Man muss immer höllisch aufpassen, wenn der Staat Überwachungskompetenzen bekommt und so weiter und so fort. Da bringt, das ist interessant, die Grüne Partei in Erinnerung, dass der Staat, dass es gar nicht selbstverständlich ist, den Staat als Schutzmacht zu betrachten, sondern erst einmal als eine Gefahrenquelle. Oder, man muss ja gar nicht bei den Grünen bleiben, nehmen wir alle Politiker. Wenn es um Terroranschläge geht, sagen sie selber ganz genau, warum man in Zukunft und jetzt schon mit vermehrten Anschlägen zu rechnen hat. Sie sagen, ja, in dem Maße, wie wir als Mitführungsmacht des freien Westens, in dem Maße, wie wir an Kriegen beteiligt sind im Nahen und Mittleren Osten und in dem Maße, wie wir Erfolge haben bei diesen Einsätzen in der Bekämpfung von IS, werden wir vermehrt zur Zielscheibe islamistischen Terrors. Jetzt kann man sagen, wofür spricht es eigentlich? An zwei Stellen bringen Politiker den Staat selber als Quelle von Gefahr, also das, was der Staat tut, als Quelle von Gefahr zur Sprache. Wofür steht das? Also wofür soll das sprechen? Bei den Grünen soll das dafür sprechen, Überraschung. Dann brauchen wir die Gewalt und wir achten worauf eigentlich? Dass das zugegebenermaßen härtere Zuschlagen des Staates, dass die zugegebenermaßen erweiterten Kontrollen oder Kontrollpotenzen des Staates ganz sicher in Einklang mit den eigenen Regeln des Staates durchgesetzt werden. Na, tolles Versprechen. Bei den Terroranschlägen, wie geht da das Argument? Da soll man sich die Zumutung gefallen lassen, ja, diese Terroranschläge, die wird es nun mal geben. Und Gleiches gilt übrigens für alle anderen Fälle von Unsicherheit. Die gibt es nun einmal und alle Gefährdungen und vermehrten Gefährdungen sprechen für dasselbe. Nicht dafür, ja, warum gibt es die Scheiße überhaupt, sondern dafür, dass es diese Dinge offenbar gibt und da hat man dann nur eins, ja, ein Bedürfnis danach, dass es eine noch überlegenere Gewalt gibt, die das in Schach hält. Also ich will sagen damit, was ist eigentlich die Logik, die es wirklich gibt? Ja, also nicht in der Theorie, sondern womit hat man es zu tun? Eigentlich mit Klarstellungen der Art, das Thema innere Sicherheit hat nichts zu tun mit dieser Gefahr oder jener Gefahr, sondern nur mit dem, was die Politiker und was der Standpunkt des Staates darin sehen. Eine Bedrohung für was ganz anderes. Nicht für Leib und Leben hier, Leib und Leben da, Hab und Gut hier, Hab und Gut dort, sondern für ein Gewaltmonopol, das über allem steht. Das ist die Sache. Die Logik der Werbung geht so. Die Sorge des Staates um die Durchgesetztheit und Unangegriffenheit seines Gewaltmonopols solltet ihr herunterbrechen auf lauter private Sorgen, die ihr so habt. Da merkt man, da entdecke ich sehr wenig Anlass zu sagen, ist doch klar, es gibt ein Wir und selbstverständlich wollen wir diese Gesetze. Das sind sehr unterschiedliche Instanzen unterwegs. Nur so viel. Ich will kurz gucken, wo ich bin jetzt in meiner Gliederung. Ich würde mich eigentlich damit zufrieden geben in Bezug auf diese Fall innere Sicherheit, wenn man da an der Stelle die Logik kapiert, wie das geht. Man spricht erstens Gründe für Unzufriedenheit an. Nichts wird verschwiegen, im Gegenteil, Gefahren werden ausgemalt. Die werden angesprochen, um diese Sorgen auf eine ganz andere Ebene zu heben, nämlich auf die Ebene von Sorgen einer ganz anderen Instanz, nämlich von der staatlichen Gewalt. So geht Wahlkampf. Das ist ein Fall. Du hattest eine Frage noch zur inneren Sicherheit? Ich muss es nochmal lauter sagen.
Ich vermute, dass man diese Probleme, also die unterschiedlichen Verbrechen, zusammentut, weil man sich einfach erhofft, dass die Lösung des Problems die gleiche ist, nämlich mehr Überwachung. Also einzelnen Verbrechen haben nicht gemeinsam ziehen mit einer Entführung, aber die Politiker hoffen, dass man sie alle gemeinsam lösen kann.
Genau, das ist genau die Scheiße, auf die man sich einlassen sollte. So würde ich auch zusammenfassen. Weil gerade, wie gesagt, wenn man an die Terroranschläge denkt, da ist einfach, ich sage das als ganz plastisches Beispiel dafür, das ist überhaupt nicht ersichtlich, dass man sagt, und übrigens gibt es einen Staat, der führt Kriege im Nahen Osten und das bringt und nimmt die eigenen Bürger dafür in Anspruch, auch so, dass sie selber der Gefahr ausgesetzt werden. Auch dafür ist es die Lösung, dass der Staat, die jetzt nicht mehr als Gefahrenquelle gedacht werden soll, sondern als Schutzmacht, dass seine Kompetenzen ausgeweitet werden. Das ist überhaupt nicht logisch. Umgekehrt, ist interessant, was verspricht genau zum Beispiel die CDU, auch die anderen Parteien, aber vor allem die CDU, härtere Strafen. Na toll. Nur um daran zu erinnern, Strafen sind etwas, die passieren nach der Tat. Und da brauche ich das nicht zu zitieren, da kann dir jeder sagen, ja, also Abschreckung ist eine Sache, aber härtere Strafen gehen wunderbar einher, damit es die Taten mehr stattfinden. Auch da würde ich sagen, die Zitierung von Fällen von Unsicherheit sprechen überhaupt nicht von sich aus dafür, dass vermehrtes staatliches Zuschlagen gesagt ist. Okay. Ein Beispiel. Es gibt aber andere. Politiker wissen nämlich, dass die Menschen nicht von Sicherheit allein leben können. Sie müssen irgendwie auch Geld verdienen. Deswegen ist die Wirtschaft immer ein Thema im Wahlkampf. Ja, klar. Auch das ist eine Sorge der Bürger. So, was ist eigentlich das wirtschaftliche Thema des Jahres? Hätte man vor einiger Zeit vielleicht nicht gedacht, aber das große wirtschaftliche Thema heißt die Dieselaffäre. Ich unterstelle ein bisschen, ihr wisst, wovon die Rede ist. Ausgangspunkt ist ja der Betrug deutscher Automobilfirmen. Das heißt, die vorsätzliche Täuschung bezüglich des Ausstoßes von Schadstoffen von ihren Autos. Na gut, was bewegt die Bürger dabei? Ist ja klar, erstens eine Verpestung der Luft. Zweitens, dürfen Dieselfahrer womöglich nicht länger zur Arbeit mit dem Auto pendeln, wenn die in die Innenstädte fahren müssen, von großen Städten. Und das sind ja viele, und das wird dann der Fall sein, wenn Fahrverbote kommen, um EU-Schadstoffgrenzwerte einzuhalten. Und drittens kann es auch sein, dass man diese ganzen Dieselautos, also das eigene Auto, sowohl was den Gebrauchswert als auch was den Eintauschwert angeht, einfach abschreiben. Also gut, das sind so die Sorgen des kleinen Mannes in diesem Fall. Und hier hat man mal wirklich einen Fall, wo die Öffentlichkeit selber die Politik mit etwas konfrontiert, was sie selber sich nicht ausgesucht hat als Thema. Gut, da gibt es einen Fall. Ja, da wird vor allem Merkel und überhaupt die Regierungskoalition mit unangenehmen Fragen konfrontiert. Und jetzt wäre die Frage, was kriegt man da geboten von den wahlkämpfenden Parteien? Merkel, das hat sie den Bürgern versichert im TV-Duell, ist, Zitat, stocksauer, Zitat Ende. Richtig sauer, genauso wie die Bürger. Das kann sie wunderbar verstehen. Nur bleibt ein kleiner Unterschied. Merkel ist eben kein ohnmächtig Betroffene, das sollen die Leute ja auch bleiben, sondern sie ist an der Macht. Also von dort aus, von der Macht aus, von ganz oben, fühlt sie mit den Bürgern mit. Jetzt im Ernst könnte man fragen, na, was interessiert es überhaupt die Bürger, wie die Gemütslage der Kanzlerin ist? Das ist doch scheißegal, wie es ihr gerade geht dabei. Es ist auch klar, wenn sie sagt, ich bin genauso sauer wie ihr, das ist nur deswegen eine interessante Aussage, weil sie gar nicht gleich ist wie die Leute, weil sie gar nicht auf der gleichen Ebene steht. Deswegen hat so eine Versicherung, und das war ein ganz großes Wahlkampfargument für sie, ich bin auch total sauer. Das ist eigentlich ein Fall von ekelhafter Gönnerhaftigkeit. Von ganz oben fühlt sie mit den Leuten mit. Und was haben sie davon? Sie dürfen sich im Recht fühlen mit ihrer Wut und dürfen das erhabene Gefühl genießen, Anerkennung von ganz erhobener Stelle zu bekommen. Eine ganz große ideelle Entschädigung erst einmal. Na toll. So, und es ist auch noch so, dieses Mitgefühl hat einen Preis. Für ihre mitfühlende Anerkennung verlangt Merkel im Gegenzug, dass die Leute dann mitdenken. Und zwar von ihrer Warte aus. Denn von dort aus, also von ihrer Warte aus, hat man den Überblick. Nämlich den Blick einer Instanz, die für eine ganze Gesellschaft zuständig ist. Also die eben nicht bloß aus Dieselfahrern und Luftgenießern besteht. Von dieser Warte aus ist klar, man hat es dann eben nicht mit verbrecherischen Autokonzernen zu tun, sondern mit einem sogenannten Autostandort. Und ist ja klar, damit ist nicht gemeint, in Deutschland stehen viele Autos rum. Das würde dann heißen Garagestandort oder so. Sondern das heißt doch, man hat es mit einem sehr gewichtigen Geschäftszweig zu tun. Eins ist klar, ja, von dem profitieren die Geschäftemacher sowieso, aber um die geht es gerade nicht in dieser Ansprache. Ja, die profitieren von einem Automobilstandort. Die Autofahrer und die atmende Bürger, na, ob sie so wirklich davon profitieren, es ist eher so, und das ist das Argument der Kanzlerin, die hängen voll Stoff von diesem Autostandort ab. Also kein Gewinn, den sie da ausschlagen, ist das Argument, sondern eine Abhängigkeit, in der sie stecken vom Automobilstandort. Schließlich ist es so, sie fahren nicht nur Auto und atmen nicht nur Luft, sondern sie müssen ja Arbeit finden. Und zwar nicht zuletzt im Dienst der Autokonzerne oder im Dienst der Konzerne, die irgendwie davon abhängen, dass die Autokonzerne ihr Geschäft machen. Und das sind irgendwie fast alle in Deutschland, so heißt es. Jedenfalls ein ganz großer Teil. Fast 1 Million Arbeitsplätze in der Autoindustrie selber und alle möglichen Arbeitsplätze hängen auch noch dran. Die Statistiken habe ich nicht im Kopf. Man lässt sich aber immer von diesen Zahlen beeindrucken, wie viel daran hängt. Also wie geht Merkels Argument? Ja, wenn ich nicht die Daumenschrauben anlegen jetzt bei den Autokonzernen, dann denke ich an euch. Sie denkt erstens an die armen Arbeiter von VW und bei den anderen deutschen Automobilbetrieben, die doch nichts dafür können, die so tolle Autos bauen. Die haben es nicht verdient, unterzugehen oder dass sie ihre Firma zu sehr bestraft werden. Die wären ja die Ersten, die rausfliegen, so die tolle Auskunft. Und zweitens geht es hier, wie gesagt, um den Lebensunterhalt von fast allen am deutschen Standort. diese Leute haben es nicht verdient, dass man den Autokapitalen zu nahe tritt. Es wäre ja unfair ihnen gegenüber. Also angesichts ihrer harten Arbeit und angesichts des Umstands, dass sie sowieso vom Erfolg dieser Konzerne abhängen. Wer an der Stelle denkt, naja, ist schon mal was. Sie denkt ja an die kleinen Leute. Sie weiß, sie brauchen Arbeitsplätze. Das soll sich klar machen, was sie ihnen damit eigentlich schon sagt. Mit ihrer sorgenvollen Erinnerung an die Bedeutung der Autoindustrie sagt Merkel den Leuten auf dem Kopf zu, wie sie hierzulande überhaupt vorkommen. Es ist ein Stück Aufklärung darüber, wie der Bürger in diesem Laden dasteht. Vorm Gesetz sind sie alle gleich. Das ist so. Also muss man auch die Autokonzerne irgendwie bestrafen für ihren Betrug. Aber in dem von dem Gesetz geregelten gesellschaftlichen Leben sieht es ein bisschen anders aus. Da sind die Leute nichts weiter als Anhängsel. Die sind Anhängsel eines Geschäfts, das, soweit die Objektivität, wie man das gerade gesehen hat, eben keine Rücksicht auf ihre Gesundheit nimmt, das sowieso nicht. Es steckt sogar ziemlich viel ingenieurmäßigen Sachverstand in die Umgehung von allen Grenzwerten. Und wie man weiß, das ist ja gar nicht nur in der Autoindustrie der Fall. Von sowas hängen die Leute ab. Mit anderen Worten, auch hier greift die Merkel die Sorgen der Bürger ab, schenkt ihnen erstens eine billige, ideelle Anerkennung. Zweitens sagt sie, die Lage ist viel schlimmer. Ihr seid nicht nur betroffen von schlechter Luft und von der Entwertung von euren Autos, sondern ihr seid auch in einer anderen Hinsicht betroffen. Ihr braucht unbedingt den Erfolg von diesen Typen. Und wofür spricht es? Jedenfalls nicht gegen die Ohnmacht und Abhängigkeit der Leute, sondern das spricht für sie, für Merkel. Warum? Ja, als diese vielfach Betroffenen haben dann die Leute eine Politikerin, die all ihre Betroffenheiten auf dem Schirm hat. Und dafür sorgt, dass es geht, als diese Betroffene irgendwie durchzukommen. Das ist das wahlkampfmäßige Argument. Eine Aufklärung über die beschissene Lage, und zwar so, dass sie nur für eins spricht, für die Politikerin, die sich darum kümmert. Also auch hier hat man die gleiche Logik. Politik greift die Sorgen der Bürger auf, um ihnen den eigenen Standpunkt näher zu bringen. Ja, und da heißt der Standpunkt, wir brauchen einen gedeihlichen Kapitalismus, der ist die Bedingung für alles. Und weil es die Bedingung für alles ist, hat sich alles dem unterzuordnen. Das spricht nicht gerade fürs Wählen. Aber es gibt ja nicht nur die CDU, es gibt natürlich die SPD und die meint, es ist ja Zeit für Gerechtigkeit. Das ist schon mal was. Denkt man. Ihr kennt den Spruch, oder? Zeit für Gerechtigkeit. Ja, das war die Parole, die die SPD im Februar, glaube ich, rausgebracht hat. Und gut, kann man sagen, Martin Schulz weiß, dass der erfolgreiche deutsche Kapitalismus, zweifellos erfolgreich, dass er viele Gründe zur Unzufriedenheit stiftet. Und er kann sie auch lang und breit aufzählen, also mache ich es selber nicht. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Altersarmut etc. etc. Und wofür spricht das? Ja, eben dafür, dass es Zeit für Gerechtigkeit ist. Und es ist interessant, wenn ihr euch daran erinnert, längst bevor Schulz gesagt hat, was er damit genau meint, also welche Maßnahmen damit gemeint sein könnten, hat er gesagt, die Misere der Leute spricht für die SPD. Die trägt nämlich schon immer, schon ewig das Firmenschild soziale Gerechtigkeit. Also schon ewig, als Deutschlands älteste Partei sogar. Wir waren schon immer für die soziale Gerechtigkeit. Wir waren schon immer für die Armen da. Vielleicht denkt man an der Stelle, ist schon mal schön. Es gibt ja Politiker, die denken an die armen Leute. Aber auch da, was wird eigentlich gesagt? Dass die SPD sagt, wir waren schon immer als Deutschlands älteste Partei für die Armen da, soll keiner nehmen, so, dass man sagt, na gut, dann gehört offenbar das Elend wunderbar dazu, schon ewig. Dann gehört zum erfolgreichen deutschen Kapitalismus eben auch das Elend dazu. Wunderbar, danke für die Aufklärung. Würde aber nicht für die SPD sprechen, sondern wenigstens für die Frage, wie geht das eigentlich zusammen? Also so soll es nicht genommen werden. Es soll vielmehr so genommen werden. Wir sind eine Partei, wir wissen, dass die Leute in ihrem Elend eins brauchen, eine Partei an ihrer Seite, das sind wir. So, schön, man verfertigt aus der Unzufriedenheit blitzschnell einen Grund für Zustimmung zu sich. Es soll also gerecht zugehen. Und was heißt das? Eine Zeit lang, um das zu bebildern, was er damit gemeint hat, hat Schulz ein schönes Gegensatzpaar präsentiert. Da war auf der einen Seite die Kassiererin, die wegen irgendeines Bagatelldelikts gekündigt wurde, so am Ende von ihrer langen Karriere an der Kasse. Und auf der anderen Seite waren die Boni-Manager, diese sogenannten Nieten im Nadelstreifen, die ihre Firmen in den Sand setzen und trotzdem in Saus und Braus leben. So, diese zwei Figuren hat er präsentiert. Und er hat gesagt, es geht eigentlich so nicht weiter. Und wohlgemerkt, da wird eigentlich keine Maßnahme versprochen. Es ist ja auch bekannt, seitdem hat er auch überhaupt nicht gesagt, inwiefern er sowas unterbinden will. Also keine rechtliche Maßnahmen irgendwie angekündigt, das ist nicht Teil des Wahlkampfs. Wofür soll das aber dann sprechen? Ich will jetzt nur nicht sagen, das ist halt eine leere Versprechung, sondern wie argumentiert er da? Er will damit unterstreichen, ganz getrennt davon, was er machen will. Er will den endlos guten Geist unterstreichen, in dem die SPD Politik machen will. Ja, also wir verstehen eure Sorgen. Ihr kriegt von uns in eure Lage Respekt und Anerkennung. Gerade für die Menschen, die es nicht gut getroffen haben. Ja, und ich lese mal ein Zitat vor, der sagt es viel schöner als ich. Wir müssen in der Gesellschaft die Atmosphäre verändern. Der Busfahrer, der hier morgens um 6 Uhr die Menschen zur Arbeit bringt, hat eine hohe Verantwortung. Das sind für mich die Helden des Alltags. Es wird Zeit, dass das endlich mal gesagt wird, hiermit geschehen, damit die Menschen spüren, ich zähle genauso viel wie ein Abgeordneter im Bundestag. Zitat Ende. Und das ist sehr schön. Das ist vor allem deswegen schön, weil man das dem Kontostand ja nicht entnehmen kann. Aber gut, ganz getrennt von davon ist man genauso viel wert wie die. Hoffentlich erinnert euch das an etwas. Nämlich an genau das, was ich über die Merkel gesagt habe. Das ist ein sehr schöner ideeller Lohn oder eine ideelle Entschädigung, die Schulz verspricht. Er sagt auch, ich bin ganz sauer. Ich bin total sauer darüber, wie es euch geht. Erstmal habt ihr den Gewinn. Zweitens, kommt hinzu, was verdient ihr in eurer Lage? Ganz viel Anerkennung von oben. Na gut, das ist eigentlich das Gleiche. Was mutet da der Schulz den Leuten eigentlich zu, wenn er sagt, es braucht angesichts eurer Lage eine Veränderung der Atmosphäre? Ja, man muss euch mehr wertschätzen. Er mutet ihnen eigentlich die Lüge zu. Ihre schlechte Lage würde daran liegen, dass die Politik nicht genug Mitgefühl hat. Als ob man nicht wusste, boah, wie hart die Arbeit eines Busfahrers ist. Als ob man nicht selber, um ein bisschen nachtragend zu sein, als ob man nicht selber voll bewusst eine Agenda 2010 durchgesetzt hat. Das war doch nicht eine Folge von mangelndem Mitgefühl. Man wusste ganz genau, was man macht. Da hieß es Argument, das brauchst, weil ihr seid abhängig von Arbeit. Ja, was gar nicht gegen die Wirtschaft spricht, sondern für diese Maßnahmen. Jetzt tut der Schulz so, als ob das bloß ein Fall wäre von die Herrscherfiguren, die es gibt, die sind nicht gütig. Die denken nicht genug an euch, aber ich denke an euch. Also sagt er, Zitat, Vor ein paar Tagen habe ich in Neumünster mit einem Mann gesprochen. An der Stelle, ich habe es am Anfang gesagt, jeder Politiker, der seine Pläne den Leuten näher bringt, weiß irgendeinen Menschen, mit dem die gestern gesprochen haben, es ist immer gestern oder vor ein paar Wochen, zu zitieren. Also, Zitat geht weiter. Mit 14 Jahren in den Betrieb eingestiegen und jetzt mit 50 immer noch da. Der Mann hat Angst. Wenn er seinen Job verliert, bekommt er 15 Monate Arbeitslosengeld. Und dann geht es an seine Existenz. Das darf so nicht sein. Menschen müssen mit Respekt und Anstand behandelt werden, wenn sie ihren Job verlieren. Menschen, die viele Jahre, oft Jahrzehnte hart arbeiten und ihre Beiträge zahlen, haben ein Recht auf entsprechenden Schutz und Unterstützung, wenn sie, oft unverschuldet, ins Straucheln geraten. Gerechtigkeit herzustellen ist also nicht altmodisch, das ist heute aktueller denn je. Zitat Ende. Also, vielleicht denkt man an der Stelle, also gut, der Mann hat Mitgefühl, das würde ich ihm gar nicht abstreiten. Aber dann soll man, was hast du?
Kostet nichts.
Das kostet nichts, das stimmt. Und das ist das eine. Das andere ist, dann soll man wenigstens wissen, wie viel die schlechte Lage der Leute mit anerkannt ist, wenn man die anerkennt als tolle Figuren. Also das ist nicht der Punkt, die schlechte Lage muss weg, sondern ach, eure harte Arbeit, dass ihr so wenig verdienen, das spricht für euch. Ihr seid einfach Helden. Das sagt ihr den Leuten auf den Kopf zu. Die Lage, in der ihr steckt, ja, die könnt ihr behalten, aber in dieser Lage kriegt ihr was Zusätzliches. Nämlich Betreuung von oben. Auch das, kein Grund wählen zu gehen, aber es soll einer sein. Man nimmt die Unzufriedenheit der Leute, sagt, ja, mit ihr habt ihr fest zu rechnen, aber dann solltet ihr wissen, ihr kriegt von oben Unterstützung, um genau damit zurechtzukommen. Also gut, schon in dem Zitat steckt drin, harte Arbeit, wenig Geld, Arbeitslosigkeit, Straucheln sind an der Tagesordnung. Aber das spricht alles für die SPD. Und so nebenbei, worin besteht eigentlich die Therapie? Irgendwann wurde er konkret und hat gesagt, ja, Agenda 2010, das war nicht alles gut, wir müssen das nämlich ausbauen und sagen, es braucht ein Arbeitslosengeld-Coup für Qualifizierung. Ja, also das ist so diese soziale Maßnahme, mit der die Zeit für Gerechtigkeit gekommen sein soll. Die SPD macht das Angebot, Weiterqualifizierung durch Arbeitsamt zu organisieren und zu zahlen. So sieht's aus. Ja, so das Werbeargument. So kümmert sich die SPD um euer Problem, wieder beschäftigt zu werden, wenn ihr entlassen werdet. Und das werdet ihr auch. Und jetzt kann man auch an der Stelle denken, ja gut, der denkt an die Leute, wirklich ganz praktisch an ihre Bedürfnisse. Stimmt. Aber was ist damit eigentlich gesagt? In diesem Angebot, ja, der Weiterqualifizierung sind die Angesprochenen genau genommen selbst als ein Problem definiert. Was meine ich damit? Da wird der Umstand genommen, dass es die Unternehmer sind, die bestimmen, welche Anforderungen sie an die Arbeit stellen und wann. Und wie lange? Da wird der Umstand genommen, dass die Unternehmer von den Leuten eben verlangen, dass sie diesen Anforderungen entsprechen, nachkommen. Aber wie wird das besprochen? Als eine mangelnde Qualifikation der Leute. Also nicht, ja, das sind halt die abhängigen Figuren, die müssen immer dort zur Stelle sein, mit den Kenntnissen, die gerade gefragt sind von der anderen Seite, in dem Maße, wie sie es brauchen für ihre erfolgreiche Bereicherung. Nein, es heißt vielmehr, für die Zukunft, braucht ihr an euch was verändern. Ihr müsst besser werden, und zwar dauernd. Ihr müsst euch qualifizieren. Dabei hilft man euch. Wobei eigentlich? Wir helfen euch bei der stetigen Anpassung, die ja eben angesagt ist. Ja, an die Bedürfnisse, die andere Seite definiert, und zwar stets neu. Also da ist wirklich so, dann spricht man die Leute eben so an. Ihr seid selber ein Hindernis für eure Weiterbeschäftigung. Bin gleich fertig. Und wir helfen euch dabei, euch zurechtzumachen, als Angebot dafür. Also Angebot für die Unternehmen. Das ist unser Angebot an euch. Also auch da, da geht die Logik. Was die Leute brauchen, mit oder ohne Arbeit, in ihrer Abhängigkeit, ist eine herrschaftliche Instanz, die sie dabei unterstützt. Und wer an der Stelle meint, die Linkspartei wäre da irgendwie anders, es ist nicht so. Die Linkspartei sagt, SPD, wir erinnern euch stets daran, dass genau das eure Rolle ist. Ja, die Linkspartei sagt, Sozialdemokraten, ihr wart mal Sozialdemokraten, sollte wieder so sein. Und das heißt, man muss anerkennen, wie beschissen es den Leuten geht, was nur heißt, in dieser Lage brauchen sie Unterstützung. Sozial schwach sollen sie bleiben, aber sie sollten starke Unterstützung haben.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen soll, aber ich sage es jetzt trotzdem einfach mal. Ich werde jetzt langsam ein bisschen unruhig, weil ich erwartet habe, nach der Ankündigung von dem Vortrag, dass Sie mit der Überschrift das Wählen an sich ist verkehrt, dass jetzt eine Form von Systemkritik kommt. Aber bisher habe ich die leider noch nicht im Ansatz gesehen. Ja? Ich meine, was bringt es uns, wenn Sie uns jetzt beweisen, das wussten wahrscheinlich die meisten vorher schon im Saal, dass die CDU verlogen und zynisch ist und die SPD nicht weniger. Das sage ich jetzt mal als Advocatus Diaboli. Ja gut, dann wählen Sie eben eine andere Partei. Und wenn Sie dann keine andere Partei finden, ja, dann gründen Sie eine. Ja? Das alles beweist aber doch nicht, dass das System falsch ist. Ja? Sollten wir doch langsam mal auf das System zu sprechen kommen. Ist hier grundsätzlich was faul damit, wie dieser Staat organisiert ist, mit dieser Art, wie Parteien an sich funktionieren und mal weg von den konkreten Beispielen.
Ja, okay. Also eigentlich war ich der Meinung, ich rede nicht so gerne dogmatisch daher nach dem Motto, also ich sage euch, das System ist scheiße, sondern wir ein bisschen was dafür tun, zu beweisen, dass man das ein bisschen an dem sieht, wie die Leute angequatscht werden und von der Politik. Und ich habe eigentlich meine Ausführungen, vielleicht war das missverständlich, nicht einfach so gemeint, guck mal, wie dämlich ihr angesprochen werdet. Auch, ja, es ist mir schon ein Anliegen, dass man merkt, welche Frechheiten da unterwegs sind. Wenn die Leute es wissen, ist okay. Nur, da muss man auch ein bisschen sagen, und ich meine schon einiges dazu gesagt zu haben, es ist ja etwas über die Lage der Leute gesagt worden, die weit darüber hinausgehen, wie sie angequatscht werden. Also, ich würde sagen, da ist schon was faul, wenn die SPD zum Beispiel sagt, oder Merkel auch, als allererster Tagesordnungspunkt sagen wir euch auf den Kopf zu, was ihr seid. Macht euch nichts vor, ja, meine Worte, ne? Macht euch nichts vor, ihr seid abhängige Anhängsel. Ja, ob ihr lebt, ob ihr über die Runden kommt, das hängt sowieso nicht von euch ab. Das hängt davon ab, ob die Firmen Erfolge machen mit ihrem Geschäft. Davon hängt ihr ab. So, da würde ich sagen, das, mal ernst genommen, ist ein Stück Systemkritik. Die Politiker sagen selber, was die Leute zu erwarten haben. Was sie also in dem wahren Leben sind. Abhängige Figuren. Und auf der anderen Seite stehen gar nicht abhängige Figuren, sondern welche, die eben davon profitieren. Da würde ich sagen, das ist ein Stück Systemkritik. Warte mal ganz kurz, weil du gefragt hast, wo bleibt die Systemkritik? Das will ich mal kurz ausführen.
Also ich hätte mir jetzt erhofft und erwünscht eigentlich, dass wir jetzt über positive Alternativen reden. Ja? Weil ich meine, das ist ja nur Nörgelei, das bringt uns ja nichts. Aber was die Öffentlichkeit potenziell weiterbringen würde, sind Alternativvorschläge. Dazu also im ersten Schritt mal aufzeigen, was ist denn falsch an dieser sogenannten repräsentativen Demokratie, und vielleicht mal aufzeigen, was wäre denn eine echte Demokratie und was müsste man tun, um den Gedanken überhaupt mal in die Öffentlichkeit zu pflanzen. Was wäre denn ein funktionierendes System, das den Namen Demokratie auch verdienen würde?
Also, ich schreibe mal auf. Also, was wäre die positive Vorstellung? Was wäre eine wirkliche Demokratie? Was die Antwort darauf ein bisschen schwierig macht, ist in deiner Frage, ja, und in deiner deine Forderung. Jetzt endlich reden wir mal darüber, wie wir es besser machen können. Steckt eine Prämisse drin, die kann ich aber nicht mitmachen. Nämlich, erstens, das wäre keine Demokratie. Das verstehe ich nicht.
Was wäre keine Demokratie?
Du sagst selber, das ist hier gar keine echte Demokratie.
Ach so.
Ja, gut, da würde ich sagen, da habe ich keinen Anlass zu sehen, warum das keine sein soll. Das meine ich ernst. Ich will da nicht gleich mitmachen.
Naja, weil wir unsere Repräsentanten wählen und nachdem wir sie gewählt haben, bestimmen sie und nicht wir. Das ist doch ganz simpel.
Okay.
Deshalb ist es keine wirkliche Demokratie, weil nicht wir bestimmen, sondern wir geben unsere Stimme ab und nachdem wir sie abgegeben haben, werden wir von den Repräsentanten, die wir gewählt haben, bestimmt, statt selbst zu bestimmen. Das ist ganz simpel.
Da hinten sollte was dazu gesagt werden, glaube ich.
Korruptivgefälle ist ja auch immer größer geworden in einem Bereich. Deswegen kann man schon sagen, Leute, die wenig Geld haben, empfinden das schon anders. Wir leben in der Demokratie, jeder hat die gleichen Chancen. Und wenn ja, halt aber keine Chancen mehr gibt und die Leute immer seinem Essen allein schon fehlt, dann auch unzufriedener werden. Also damit hat man eigentlich auch nichts gewonnen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen hier auch mehr geworden sind. Und die Flüchtlingspolitik, das wird dann hochgelobt, es wird so viel getan, es wird jetzt diese armen Menschen, die aus dem Krieg kommen und so weiter, aber ich weiß nicht, wie das insgesamt sich weiterentwickeln soll, wenn man es wählen kann, da gibt es jetzt wenig Stimmen zu, wie Disruptivgefälle sich mal wirklich irgendwo ein bisschen ändert, also so, dass Armut nicht immer noch eher dann gefördert wird.
Also gut, das sind jetzt ein paar unterschiedliche Geschichten. Der eine Punkt hier vorne ist immer noch der Gedanke, Demokratie ist es nicht, weil man sich selbst nicht bestimmt. Ja? Und vor allem sagst du, weil wir uns selber nicht bestimmen.
Ja, aber ein Beispiel zum Beispiel, was es wunderschön illustriert, wir haben ein Petitionsrecht. Ja? Also ich meine, wir müssen bittstellen bei den Politikern. Ja? Wenn man Demokratie ernst nehmen würde, wären das unsere Angestellten und wir würden den Befehl erteilen. Nein,
oh, Demokratie.
Wir müssen bitten darum, dass wir irgendwelche Anliegen hervorbringen. Ich glaube, das illustriert ganz schön schon, dass es nicht wirklich um eine Demokratie handelt. Wenn wir bei unseren Angestellten, die es eigentlich sein müssen, Bitten einreichen können, statt ihnen zu befehlen.
Wo hast du das her, dass sie deine Angestellten sein sollten? Das habe ich noch nie versprochen.
Das ist doch die Idee der Repräsentation. Die Volksherrschaft ist, wir bestimmen Leute, die unseren Willen repräsentieren. Das heißt, sie müssen unseren Willen exekutieren. Da kann es doch nicht sein, dass wir bei ihnen als Bittsteller auftreten, sondern wir müssen kollektiv ihnen Anweisungen geben. Das wäre eine Demokratie.
Denkt man.
Ja.
Aber es ist interessant, weil ich will jetzt kein Sprachwichser sein. Aber ich werde es trotzdem kurz spielen. Demokratie, also Selbstbestimmung, da steckt eigentlich in diesem Wort was anderes drin. Ein Volk herrscht über sich selbst. Da sagst du, ist es doch das Gleiche, ist doch klar, die Leute bestimmen über ihre eigenen Lebensbedingungen. Naja, erst einmal heißt es, ein Volk, was braucht es? Eine Herrschaft. Der Sache nach immer sagen, das ist vielleicht ein Riesenwiderspruch. Wie erklärt sich das? Leute brauchen, um ihre Angelegenheiten zu regeln, eine politische Gewalt, die Sachen durchsetzt. Ja, die Lebensbedingungen durchsetzt. So. Würde ich erstens sagen, komisch, dieses Kollektiv braucht Gewalt. Warum eigentlich?
Na, weil es immer irgendwelche Leute gibt,
ja, irgendwelche,
die nicht so spielen wollen wie andere. Zum Beispiel wird immer irgendjemand versucht sein, ein Verbrechen zu verüben aus irgendwelchen Gründen. Und das muss natürlich dann kollektiv Gewalt ausgeübt werden. Strafe muss sein, es muss Gesetze geben, sie müssen verfolgt werden. Das ist doch vollkommen klar. Sonst würde ich in einer Anarchie, wo jeder den anderen morden kann und es gibt keine Strafverfolgung, habe ich einfach Faustrecht, Recht des Stärkeren. Das ist doch die Uridee sozusagen. Um gewisse Prinzipien, übereinstimmen, die müssen dann auch durchgesetzt werden. Dazu braucht natürlich Gewalt. Das ist dann.
Also merkt man, du widerlegst dich selber. Und zwar aus folgendem Grund. In deinem ersten Beitrag hieß es, wir, ne? Wir diese Gemeinschaft, wir wollen doch unsere eigenen Bedingungen bestimmen und stattdessen werden wir beherrscht. Im zweiten Schritt sieht dein Wir ganz anders aus. Auf einmal sind es mordende Horden.
Nein, ich sag,
also man merkt, du gehst ein, ja, gut.
Und gegen die muss sich die Gesellschaft als Ganzes natürlich absichern, weil sonst hätten wir auch etwas, einen Zustand, den wir nicht haben wollen. Faustrecht, dass sich einfach der Stärkere durchsetzt.
Sondern ja, schauen wir, dass wir nicht etwas ausmalen, was es sowieso nicht gibt und es nie gegeben hat.
Das ist die Herrschaft
nämlich,
der Mehrheit.
Achso.
Das ist eigentlich die Herrschaft der Mehrheit und die Ausreißer, die in Minderheit sind, die müssen durch die Mehrheit beherrscht werden, sozusagen. Das ist die Idee.
Die Minderheit muss es die...
Die Minderheit, meine ich, der Verbrecher, die er zitiert hat, die weniger, die ein Verbrechen begehen, die werden durch die Mehrheit beherrscht, nämlich durch Gesetze zu regeln oder zu einhalten der Gemeinschaftsordnung gehalten.
So, und das ist die Idee und die Idee kommt immer ganz aus, ohne dass man sagt, wie man eigentlich von A nach B kommt. Nämlich, da gibt es ein paar Typen, die gibt es immer Rausreißer. Warum, was brauchst du also? Ein System, in dem es ein Gewaltmonopol gibt, das überall für Ordnung sorgt. Das geht nicht auf. Ich würde es mir leichter machen, wenn man sich fragt, warum ist es nicht so, weil die Sache leichter ist, ja. Warum ist es nicht so, dass die Leute einfach selber ihre Angelegenheiten regeln? Jetzt frage ich mich, jetzt denke ich überhaupt nur über Verbrecher nach, sondern ich denke über sowas Hochanständiges nach wie ein Autostandort. Ja, da gibt's halt, jetzt sag mal, wie sollen die unterschiedlichen Figuren dieses Autostandorts ihre Sachen gemeinsam regeln? Ihre Sachen gemeinsam regeln? Ich weiß ja gar nicht, wie das gehen soll. Denn ihre Sache besteht erst einmal darin, dass die einen sowas haben wie die Verfügung über die Produktionsmittel und die anderen nichts als ihre Arbeit. Sie sind vollkommen abhängig von der anderen Seite. Tolle Gemeinschaft, was braucht sie? Bloß ihre eigenen Angelegenheiten regeln? Naja, da sieht man schon ein bisschen darüber hinweg, worin dieses Wir besteht. Und deswegen würde ich sagen, wenn man wissen will, warum diese Volksherrschaft allen Ernstes darin besteht, dass eine Herrschaft waltet, und ja, dass diese Leute brauchen, ja dann deswegen, weil ihre Lebensbedingungen eben gar nicht so organisiert sind, dass man sagt, wir sind ein wir haben unsere gemeinsamen Angelegenheiten. Das würde ich erstmal sagen, weil wenn man wissen will, warum die Demokratie so aussieht, dann kann man sagen, dieses Gemeinwesen hat offenbar einen Bedarf nach Herrschaft. Und das liegt daran, wie ihr Gemeinwesen organisiert ist, übrigens nicht zuletzt durch den Staat. Der sagt, ja, es ist eben so, die einen haben dies, nämlich die Verfügung über alle Mittel der Gesellschaft, die anderen haben was anderes, nämlich sich. Deswegen ist es auch so, dass ich nicht sagen würde, die Mangelhaftigkeit der Demokratie besteht in dem Verfahren. Weil das ist diese Abtrennung der Gewalt von den Meinungen der Einzelnen gibt, ja, diese Abtrennung, die in Repräsentation drin steht, ist schon eine Folge dessen, wie diese Gesellschaft beieinander ist. So, und das ist nicht irgendwie gute Menschen auf der einen Seite und böse Menschen auf der anderen Seite, sondern eine Ökonomie voller Herrschaftsverhältnisse, nämlich ökonomische. Deswegen gibt es die Realität, wie es die gibt. Ja, also deswegen würde ich sagen, Demokratie, genauso wie sie organisiert ist, ist sehr sachgerecht für das, worum es dabei geht. Dass nämlich eine Gesellschaft voller Gegensätze ihre Unzufriedenheiten, die sehr viel miteinander zu tun haben, mit den Ansprüchen, die sie aneinander stellen, verwandeln in Zustimmung zu einer Gewalt, die sagt, jeder an seinem Platz. Gleich und frei. Sehr theoretisch, aber wahr.
Langweile, aber ich würde dann sofort die Gegenfrage stellen, angenommen, eine hypothetische Insel und ein hypothetisches Volk und Sie könnten jetzt die Gesellschaft organisieren. Wie sieht dann Ihr positives Modell aus? Wie würden
ich fahre erstmal gar nicht auf eine Insel. Ich weiß nicht, was ich da soll.
Nein,
es ist eine blöde Frage, will ich sagen. Nicht du bist blöd, sondern es ist eine blöde Frage, weil die verlangt, dass man sich einfach vollkommen von der Welt verabschiedet, die man gerade erklären will und die man gerade kritisieren will. Und dann soll ich sagen, ich soll gar nicht weiter über das denken, was ich gerade kritisieren übrigens verändern will, sondern ich soll mir eine Insel ausdenken.
Nein, nein, Sie sollten sagen, wie Sie sich das Ideal vorstellen.
Ich will mir kein Ideal vorstellen. Und zwar deswegen, weil das ist überhaupt das Geschäft, erstens der Entertainment-Industrie, zweitens das Geschäft der Politik selber. Die Politik sagt selber die ganze Zeit, wir denken uns mal ein Ideal, nämlich eure Abhängigkeit spricht dafür, dass ihr einen guten Herrscher braucht. Ich bin den. Wenn ihr mir vertrauen könnt, geht's euch gut. Das nenne ich Ideal. Ich würde von Idealismus also lassen. Die Leute machen sich dauernd den Fehler, den Idealismus zu pflegen. Wenn ich wählen gehe, wenn ich wenigstens in der Hinsicht gleich bin oder wenn ich mal in einem Referendum abstimmen kann, ja, dann bin ich Herr meiner Verhältnisse. Aber das stimmt nicht. Also lasse ich den Idealismus. Ich will viel mehr sagen, weil es ist auch für ein jetzt theoretisch gesehen, für ein richtiges Vorurteil zu sagen, ich schaue mal in die Demokratie, die ist nicht das, was sie eigentlich ist, weil sie nicht meinem Ideal entspricht. Ich weiß nicht, warum ich so laut rede. Gut, ihr hört es dann besser. Ich will damit nur sagen, wenn es ja um die Frage geht, was ist meine Alternative? Ja, und mit der Frage rechne ich und die gibt es dauernd. Die lebt davon, dass man hört, ja, man hat eine Kritik an etwas. Aber dann würde ich darum bitten, dass man darüber redet, ob die Kritik geteilt ist, um das nicht für langweilig zu erklären, damit wir über eine Insel reden können und wie ich mir irgendwas vorstelle. Das finde ich überhaupt nicht sachlich oder irgendwie interessanter. Ich habe gedacht, eine Alternative, so es eine gibt, folgt vollkommen daraus, ob die Kritik an der Welt, die es wirklich gibt, stimmt, dass man das nicht für langweilig erklärt. Lange Rede, kurzer Sinn, würde ich dann erstmal, also wirklich um Geduld bitten, auf der einen Seite, dass man sich eine Kritik anhört und zweitens darum, dass, wenn man ja kritisiert, dass man quasi das Selbstverständliche macht, nämlich an der Kritik irgendwas schlecht findet und nicht einfach sagen, ich habe eine Vorstellung von der Menschheit, die ist dermaßen schlecht, aber die gleiche Menschheit verdient es, über sich selbst zu herrschen. Also ein Wort zu dem da hinten, das Hoch-Tief-Gefälle, ja, also auch bekannt, wenn ich es richtig verstanden habe, als die Schere zwischen Arm und Reich. Ja, und das soll man nicht fördern, sondern umgekehrt, man muss ja auch etwas dafür tun. Ja, man denkt daran, da gibt es ja ein dringendes soziales Anliegen, es geht Leuten schlecht, das soll nicht so sein. Ich bitte aber zu bedenken, das ist was anderes, als zu sagen, es gibt ein Gefälle, das müsste kleiner werden. Ich finde, das ist eine Kritik oder eine Forderung, die sehr spät anfängt. Wenn man feststellt, ja, in der Gesellschaft gibt es welche, die sind wirklich da oben und dann gibt es welche, die sind ganz da unten und dann gibt es ganz viele Schichten dazwischen, würde ich nicht gleich im ersten Moment sagen, was hat eigentlich die allgemeine Gewalt an der Stelle zu tun? Sondern würde ich, und das ist ja ein Stück Theorie, würde ich erst einmal sagen, warum gibt es eigentlich diese Figuren? Denn eins steht fest, dass es diese Leute überhaupt gibt, die da oben, die da unten. Gerade dann, wenn man sagt, die Lage wäre dadurch zu lösen, dass man das umverteilen muss. Ja? Sie kommt ganz bestimmt nicht daher, also dieses Gefälle kommt ganz bestimmt nicht daher, dass die Politik noch nicht aktiv geworden ist. Dieses Gefälle unterstellt was? Es unterstellt nämlich sehr unterschiedliche ökonomische Figuren. Die würde ich nicht selber abhaken, um dann zu sagen, was die Politik zu machen hätte. So als Tipp, wie man vielleicht weiterdenkt über diese ökonomische Lage, an die man sich stört. Denn es ist ja das Geschäft der Politiker selber, zu sagen, arm hier, reich dort, das spricht für eins, nämlich für uns. Die einen sind sozial schwach, die anderen sind sozial stark. Was brauchst? eine Gewalt, die gerade in diesen Positionen irgendwie für eine Vermittlung sorgt. Das fände ich zu bescheiden. Und man merkt, die Art und Weise, darüber zu reden, dient nur der einen Seite, nämlich dem Politiker, der dadurch an die Macht will, und genau über diese Positionen, die bleiben, zu herrschen. Okay, was kann ich jetzt überspringen? Ich brauche eine Minute. Ja, und vielleicht ein kleines Plädoyer dafür, dass ich meine Sache ein bisschen weitermache. Ich habe am Anfang gesagt, es ist sehr üblich, die Demokratie für schlecht zu finden. Ja? Ich weiß, ich befinde mich in bester Gesellschaft, dadurch, dass ich die Wahl schlecht rede. So dass manchmal eigentlich untergeht, in welcher Hinsicht ich das eigentlich schlecht rede. Und ich halte es schon für entscheidend, erstens, dass man sich klar macht, gerade wie man da angequatscht wird. Und dieses sich klar machen erschöpft sich nicht darin zu sagen, ich nehme denen nicht ab. Man kann eigentlich schon aus der Art und Weise, wie die Politiker reden, heraushören, erstens, wie es um einen selbst bestellt ist, zweitens, was die anderen Politiker mit einem vorhaben, drittens, worum es überhaupt geht bei dieser Institution, die wirklich nicht alle schlecht finden. So sehr sie sich nichts davon versprechen, finden sie die Sache gut. Man hat es ja mit einer Republik zu tun, wie gesagt, in der jeder Mensch die Wahl schlecht redet und 2/3 der Bevölkerung geht wählen. Das kann nur daran liegen, dass man dann doch nicht versteht, wie man da angequatscht wird. Als was man da angequatscht wird. Also sage ich jetzt als Übergang zu einer ganz anderen Sorte Wahlargumentation. Ist lustig. Dieses Jahr heißt es ja, ach, die Sachthemen spielen keine große Rolle, weil es keine großen Kontroversen gibt. Ja? Der Schulz jammert ja darüber, dass die Merkel sich nicht auf einen Streit mit ihm einlässt. Was sagt das eigentlich? Das sagt oder das zeigt, was diese ganzen Themen für Schulz eigentlich sind. Wohlgemerkt, er sagt nicht, Merkel nimmt nicht Stellung zu diesem Thema, sondern sie streitet sich nicht mit mir. Sagt nicht gleich, über welche Themen er gerne reden würde, was er dazu sagen würde, sondern sagt, ich fordere sie dazu auf, sich einem Duell zu stellen. Sie gibt mir nicht die Möglichkeit, mich von ihr abzugrenzen. Damit sagt der Mann selber, alle Themen im Wahlkampf sind genauso interessant, wie sie dazu taugen, ihm eine Möglichkeit zu geben, sich zu unterscheiden von der anderen Seite. Für diesen Zweck kann man wirklich sagen, da sind alle Themen einfach gleichgültig. Denn bei allen Sachthemen geht es immer um die eine Sache. Und die Sache ist eine Person. Okay, komischer Satz. Bei allen Sachthemen, ja, die in diesem Jahr vielleicht nicht so kontrovers verhandelt werden, geht es immer um die eine Sache, nämlich um eine Darstellung von einer Herrscherfigur. Das treten ja die Leute an. Deswegen ist es auch sachgerecht, dass der Großteil des Wahlkampfs sich gar nicht auf dem Feld abspielt, wo man Sachthemen behandelt, sondern auf dem Feld, wo man einfach knallhart über sich redet. Was man selber für ein toller Mensch, nämlich für eine tolle Herrscherfigur ist. Und da halte ich es nicht für überflüssig, dass man sich überlegt, wie das geht. Gerade wenn man sich für irgendwie links hält. Das ist ein Feld, da werden überhaupt nicht Unzufriedenheit in dem Sinne aufgegriffen. Da wird kein Bezug genommen auf Sorgen der Bürger, beziehungsweise da wird Bezug genommen auf das, worauf die Politiker selber alle Sorgen der Bürger zusammenkürzen. In ein Bedürfnis nach einer politischen Gewalt, die ihnen in ihre Lage, die sie in dieser Lage betreut. Sie argumentieren dann einfach für ihre Eignung, für die Macht selber. Es geht um ein Verhältnis zwischen dem Politiker und der Macht, nicht um ein Verhältnis zwischen der Macht und den Bürgern an der Stelle. Merkel macht es schlicht mit einer Sache, die alle Welt für selbstverständlich nimmt, die heißt Amtsbonus, Kanzlerinbonus. Ja, es ist klar, die hat halt einen Kanzlerinbonus. Worin besteht er? Er hat, meine ich, zwei Teile. Kanzlerin Bonus. Es heißt, Merkel argumentiert für sich mit der guten Lage der Nation. Es geht Deutschland gut. Das spricht umstandslos für die Leistung der Staatsführung selber, also für sie. Deutschland geht es gut, also spricht es für sie. Jetzt kann man erst mal sagen, schön für Deutschland. Aber da möchte man ein bisschen unterscheiden. Also es ist schon schön für Deutschland, dass es Wachstum und Beschäftigung gibt. Ja, es ist schön für die, die die deutsche Wirtschaft heißen. Aber interessant ist, das soll gerade denen einleuchten, die gerade nicht der Meinung, dass es ihnen gut geht. Und an der Stelle merkt man dieses, Deutschland geht's gut, also spricht es für mich. Das ist die direkte Aufforderung zu einem brutalen Perspektivwechsel. Ja, zu einem Perspektivwechsel, der einfach alle Figuren, die dieses Wir in Deutschland ausmachen, einfach zusammenzuwerfen. Also sowohl die Wirtschaft als auch die Leute, die für diese Wirtschaft ein Produktionsfaktor sind, zweitens ein Kostenfaktor sind, die sich drittens froh sein können, laut der Kanzlerin, oder die froh sein können, laut der Kanzlerin, dass sie überhaupt einen Arbeitsplatz finden im Dienste der Gewinne der anderen Seite. All das kann man einfach zusammenschmeißen und sagen, gut geht's Deutschland. Also man merkt, das ist keine Tatsache, die sie da ausspricht, die für sie spricht, sondern sie definiert die Lage. Und der soll man sich anschließen, also ihr eine Stimme geben. Aber auch wenn man diese brutale Abstraktion mitmacht, die heißt, Deutschland geht's gut, auch wenn man sagt, geschenkt, Deutschland geht's gut, es ist schon ein bisschen verlogen, wenn sie die Erfolge des deutschen Kapitalismus auf sich zurückführt. Ja, das Wachstum, die Erfolge der Wirtschaft, die bekanntermaßen in der Wirtschaft stattfindet, soll für die Besetzung in Kanzleramt sprechen. Also für die Frau in Kanzleramt sprechen. Die richtige Produktivkraft von dieser jetzt verlogenen Gleichsetzung, die merkt man daran, wenn ihre Kritiker die Lage in Deutschland schlecht reden. Und zwar nicht die Lage in Deutschland, sondern die Leistungen der Staatsführung. Da sagt sie schlicht, es geht Deutschland so gut, das spricht für mich. Wenn ihr also mich kritisiert, kritisiert ihr gleich die Leistungen der Leute, die so hart gearbeitet haben, dass es Deutschland gut geht. Wenn ihr also die Lage schlecht redet und mich auch, dann macht ihr ja die Nation schlecht. Die Leute, nicht zuletzt deswegen, oder das sind nicht zuletzt Leute, die mich gewählt haben. Ihr macht sie also schlecht, wenn ihr mich schlecht macht. Also das ist die eine Seite, wenn sie sagt, die gute Lage im Land spricht einfach für die Kanzlerin, die dran ist. Aber Amtsbonus hat eine allgemeinere Seite und da muss man sagen, das ist schon eine Frechheit. Was ist das eigentlich für eine Sache? Um welche Frage geht es eigentlich, wenn Amt haben schon ein Vorteil ist, den eine Partei oder ein Kandidat für sich verbuchen kann? Um welchen Wettbewerb geht es da, dass das Amt zu haben schon ein Vorteil ist? Man merkt, da geht es ja nicht darum, dass auf Leistungen für den Bürger verwiesen werden oder auf erfolgreiche Dienste irgendeiner Art. Da geht es wirklich schlicht um die folgende Logik. Ich qualifiziere mich für die Macht, weil ich die Macht schon habe. Schon ist der Beweis erbracht. So billig ist die Logik, aber da muss man sich schon vor Augen führen. Die Öffentlichkeit selber kennt kein besseres Argument für das Amt. Es scheint einfach ausgemacht zu sein. Ein besseres Argument für einen Kandidaten gibt es nicht als das Argument, der schon im Amt. Da kann man sagen, wofür das spricht. Ob das wirklich für das Amt spricht oder für die Besetzung. Man merkt, Amt haben oder Amtsbonus, da geht es um die Glaubwürdigkeit einer Kandidaten als Machthaber pur. Es gibt aber ein Gegenargument. Und dieses Gegenargument vertritt Schulz. Er wirbt für sich und macht für sich Werbung, indem er sagt, ich will aber rein. Und zwar sowas von. Ja, also Anfang des Jahres hat er gesagt, ich will Bundeskanzler werden. Ja, ich will Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Und bei jeder Gelegenheit betont er, wie sehr er daran glaubt, dass er das wird. Ja, und macht Scherzen damit. Ja, wenn die Merkel in mein Kabinett eintreten will, bitte. So. Sehr interessant, weil damit sagt er nicht einfach seine Absicht. Sagt nicht, was er vorhat, was er will. Nämlich, ich will da rein. Das würde doch keinen Menschen interessieren. Ist irgendwie klar, wenn er antritt, dass er das will. Das meint er allen Ernstes das Argument. Für ihn. Der will das so sehr. Also, ja, interessant. Da soll der Wähler den Kandidaten gar nicht daran messen, was er sich von ihm verspricht, sondern man soll sagen, Donnerwetter, der will da rein, der eignet sich also für das Amt, so sehr ihr das will. Er traut sich das offenbar zu. Also soll ich ihm das zutrauen? Auch da sagt die Öffentlichkeit, das ist nicht einfach die Spinnerei von diesem Typen, sondern Donnerwetter, das ist schon mal ein Argument. Womit profiliert man sich da? Mit Machtbewusstsein. Bloß das. Auch da kann man einen Schluss ziehen auf das, worum es überhaupt geht. Wenn beide Seiten, die Parteien selber und die Öffentlichkeit, also die kritische Öffentlichkeit, sich einig darin sind, für dieses Amt qualifiziert man sich dadurch, dass man Macht hat und Macht richtig will. Ach, dann geht's bei der Wahl darum. Wirklich schlicht darum, dass Machthaber, die sich dadurch auszeichnen, dass sie Macht ausüben können, dass sie da reinkommen. Und da will ich nicht sagen, das hat nichts mit Demokratie zu tun, sondern man merkt, tja, Demokratie ist irgendwie auch eine Herrschaft. So, jetzt zurück zum Schulz. Er sagt, Machtgeilheit ist ein Beweis für meine Machtkompetenz, fast so gut wie ein Amtsbonus. Und wenn man sich daran erinnert, die Eignung für sowas wird richtig inszeniert im Wahlkampf. Ja, er hieß eine Zeit lang der 100% Schulz. Wie gesagt, das gilt als starkes Argument für einen Kandidaten. Worin besteht das Argument? Seine Partei steht hinter ihm. Er versteht es, Gefolgschaft zu organisieren. Er kann führen, dass es kracht. Also kann man ihm folgen. Seine eigene Partei hat er dermaßen hinter sich. Also kann man glatt auch selber hinterherlaufen. Es ist seltsam, weil dass es bei der Wahl, bei der demokratischen Wahl, um die Ermächtigung eines Führers geht. Ermächtigung eines Führers geht, der Gefolgschaft kommandiert. Das lässt keiner so schnell gelten. Man merkt schon, die Wortwahl ist eigentlich gut für Empörung. Ja? Und die Demokratie lobt sich selber für die sogenannten Checks and Balances, die sie einrichtet und die dafür sorgen, dass die Willkür der Exekutive verhindert werden soll. Und dass Machthaber dann eigentlich nur Sachwalter von Notwendigkeiten sind. Und dass einseitige Durchsetzung blockiert wird, sodass Kompromissbereitschaft aus unerfindlichen Gründen zur Tugend der Politik erklärt wird. Das ist die eine Seite. Demokratie lobt sich dafür. Sie grenzt den Machtwillen und die Durchsetzungswillen von Politikern ein. Bremst sie aus sogar. Und zugleich ist klar, oder nur um das klar zu machen, denk mal an Trump, ja? Beziehungsweise an die Kritik an Trump. Wird immer dafür gescholten, wie sehr er sich einfach über die anderen hinwegsetzt. Ja, bei den anderen merkt man, naja, Führungsfigur zeichnet sich ein bisschen dadurch aus, dass er einfach sich durchsetzt. Knallhart. Absurd, die Amis. Oder absurd, dieser Führer. Leader. Und zugleich ist offenbar auch hierzulande klar, dass das beste Argument für einen Kandidaten darin besteht, dass er sowas von machtwillig ist und sowas von machtfähig ist. Er versteht's, alle hinter sich zu scharen. Mit dem, was er will, sich durchzusetzen. Und wer meint, ich würde damit nur über eine Spezialität von diesen zwei Parteien reden, der könnte sich auch durch den Grünen Parteitag irritieren. Vielleicht erinnert der eine oder andere sich daran. Da hat man sogar wirklich Wert gelegt auf diesem Parteitag, dass man Geschlossenheit inszeniert. Ja, und die Öffentlichkeit gesagt, ach, das war sowas von einer Inszenierung von Geschlossenheit. Donnerwetter, total gut gelungen. Ja, da hat man sogar dafür gesorgt, dass wenn die Kameras auf Özdemir gerichtet sind, die nicht nur Özdemir einfangen, sondern alle Leute, die auch hinter ihm stehen, buchstäblich, also irgendwie auch metaphorisch. Und das war überhaupt der Ertrag des Parteitags. Und das war nicht einfach was Internes, sondern das soll ein Wahlargument für die Grünen sein. Guck mal, wie geschlossen wir sind. Das ist vielleicht eine glaubwürdige Partei. Glaubwürdig wofür? Eben für die Macht, wo es um Führung geht und nichts anderes. Ja, klar.
Das ist eine sehr schöne Darstellung oder Kritik über diese Art und Weise, wie die Wählerstimme gewonnen werden soll, mit solchen Argumenten, die, ich glaube, ziemlich eindeutig nicht würdig sind, als Wahlargument zu gelten. Die Frage, was mich bewegt, ist dann, warum das als Argument zieht. Wie kommt es dazu, dass zumindest 40% oder 30% oder 20% der Leute, die zur Wahl gehen, das tatsächlich fressen? Muss jetzt nicht sofort sein, nur
nee,
Ende oder wie auch immer.
Ich gebe, kann kurz sagen, vielleicht, weil die Frage lebt davon, das kann doch nicht sein, ja, dass die Leute das fressen. Vielleicht muss man sagen, vielleicht hat es wirklich was Sachgerechtes an sich. Denn es geht sogar weiter. Da, Kandidaten konkurrieren damit, wie sympathisch sie sind. Da kann ein Perleketsche genauso viel wert sein wie das Bildungsprogramm der SPD. Gut, und man kann den Kopf schütteln, weil aber umgekehrt, was haben diese Sachen gemein? Worum geht's da eigentlich, wenn man sagt, also das Programm kenne ich nicht, aber Mann, der Bart ist vielleicht glaubwürdig.
Ich glaube, am Ende geht es einfach darum, dass all diese Argumente funktionieren. Und deswegen verstehe ich Ihre Kritik nicht ganz. All diese Argumente, und man kann jetzt streiten, ob sie emotional deswegen werden sie auch benutzt. Und das ist ihre das Wort. Egal.
Ja.
Das Wort.
Achso.
Genau darauf zielt ja auch meine Frage. Sie funktionieren offensichtlich, obwohl sie so flach sind. Also jeder mündige Bürger, der das Oberstübchen bewohnt ist, müsste kritischer darüber stehen. Und das nicht als Argument für seine Wahlentscheidung, dass es nicht zieht.
Ja, jetzt muss man schauen. Im einen Fall sagst du einfach, es funktioniert doch, was gibt es da zu kritisieren? Im anderen Fall fragst du dich, wie kann so ein Blödsinn funktionieren? Im einen Fall würde ich sagen, ja bloß, dass es, weil es funktioniert, heißt nicht, dass es das nicht kritisieren soll. Im Gegenteil, da kommt es ein bisschen darauf an, ja, und richtig. Okay, dann kann ich beides wirklich mit der gleichen Antwort beantworten. Es geht ja nicht um Tiefe. Worum geht's? Es geht ja um die persönliche Besetzung der Macht. Es geht wirklich bei der Wahl um nichts anderes, als dass Personen an die Macht kommen. Und da muss man umgekehrt sagen, was könnte geeigneter sein als die Frage, was sind die persönlichen Eigenschaften dieser Typen? Es ist zwar unglaublich unsachgerecht, weil das ist ja die Dummheit, die den Leuten abverlangt wird. Nicht nur die Dummheit, die sie sich leisten, sondern die Dummheit, die den Leuten abverlangt wird. Fragen der politischen Macht als persönliche Geschmackssache zu beurteilen. Das ist die Sache. Und genau darum geht's. Deswegen ist es einerseits total unsachgerecht, aber andererseits, tja, wenn es darum geht, dass Bürger per Wahl der Freiheit einer Partei zustimmen, dann kann man sagen, da sind jede Überlegung ist so gut wie die nächste. Jede Überlegung taugt für dieses Ziel genauso gut wie eine Überlegung, die sich auf ein langes Studium eines Parteiprogramms stützt. In beiden Fällen kommt das Gleiche raus, nämlich ein Ja zu dieser oder jener Partei bzw. Person inzwischen. Deswegen würde ich sagen, wenn man sagt, das funktioniert doch, wo ist die Kritik? Da würde ich sagen, naja, erstens, was funktioniert da? Eine ziemliche Dummheit. Zweitens, diese Dummheit ist total sachgerecht. Und das spricht ein bisschen gegen die Institution der Wahl. So, okay, jetzt seit einiger Zeit hebst du die Hand wieder.
Also ich glaube nicht, dass es unbedingt Dummheit ist, sondern das hängt an der Frage, wie sollte, und die kann man durchaus verschieden beantworten, aber es hängt, glaube ich, an der Frage, wie sollte das Gesellschaftssystem organisiert sein? Kommt man zu der Überzeugung, und zu der Überzeugung kommen viele, es muss eine Macht von irgendjemand ausgewählt werden und es geht ausgeübt werden und es geht nur darum, die geeignete Person oder Personen auszuwählen, die dann die Macht ausüben, dann gibt es in der Tat nichts zu kritisieren. Dann bewerben sich die Leute damit mit ihrer persönlichen Eignung dafür, eben Macht auszuüben. Das ist auch genau das, worum es geht. Kritik kann, glaube ich, nur dann aufkommen, wenn man an sich nicht der Meinung ist, dass irgendwelche Personen die Macht als Repräsentanten ausüben sollten, sondern indem man irgendwie die Idee von Demokratie ernster nimmt und sagt, nein, das Volk selbst sollte die Macht ausüben. Dann nimmt man daran Anstoß, dass sich Leute damit bewerben, ich bin toll, ich kann die Macht ausüben, weil das will ich ja dann in diesem Fall gar nicht haben. Dann will ich die Macht selbst ausüben oder will ich so einem Repräsentant eigentlich nur Anweisungen erteilen. Ich glaube, so sehe ich das an dieser Frage.
Tatsächlich, damit ist man eigentlich bei der Frage wieder von vorhin, wo ich eigentlich nur meinen Punkt wiederholen kann. Ich glaube, du an einer entscheidenden Stelle übersiehst du was. Nämlich, wenn du sagst, die Kritik muss aufkommen, und darum geht es ja, dass das Volk selbst die Macht ausübt. Ja? Würde ich erstmal sagen, was heißt das eigentlich? Das Volk selbst soll die Macht ausüben.
Na, das könnte ganz konkret heißen, dass das Volk, sozusagen, dass jeder das Recht hätte, der jetzt heute nicht möglich, Abstimmungen, die im Parlament getroffen werden, also über Gesetze oder was im Parlament abgestimmt wird, selbst persönlich daran mit dem entsprechenden 80-Millionen-Anteil seiner Stimmen teilzunehmen. Das würde direkte Demokratie, sofern man das will. Ja? Und wenn man das nicht will, kann man das an irgendjemanden für diese Einzelentscheidung oder für eine Gruppe von Einzelentscheidungen delegieren. Das wäre zum Beispiel echte Demokratie. Dass ich als Wähler, als Souverän, wenn ich das ernst nehme, immer die letzte Kontrolle behalte. Das Gegenteil ist jetzt der Fall. Ich wähle und dann habe ich alle meine Rechte für bis zur nächsten Wahlperiode abgegeben. Das ist das Gegenteil von Demokratie. Ich wähle meine Herrscher. Ja? Ich herrsche nicht selbst, sondern ich wähle, wer mich beherrscht. Das ist der ganze Punkt.
Ja, das ist dein Urteil. Jetzt hast du aber ein ganz formelles Verfahren dagegen gehalten. Ich beteilige mich mit so und so viel. Ich frage mich doch andauernd an was. Ja. Er hat doch eben ausgeführt, welche Gegensätze in dieser Gesellschaft herrschen. Von der ökonomischen Organisation dieser Gesellschaft. Auf der einen Seite die Eigentumsbesitzer, die ihre Mittel haben, die anderen Leute, die daran arbeiten zu lassen, darüber zu bestimmen, ob sie Arbeit bekommen, wie sie Arbeit machen oder sonst was. Was soll denn da jetzt eine formelle Entscheidung?
Wie die Gesellschaft organisiert wird, das wird ja zumindest von der Theorie her, wird das im Parlament entschieden.
Aber bleib doch mal bei dem, was ist.
Ja, das
da
ist
kann ich doch jetzt kein Ideal dahin, sondern will mich doch jetzt mal wirklich mit den Verhältnissen beschäftigen. Und er sagt, da ist die demokratische Herrschaftsform sehr sachgerecht, das Verfahren. Und das schaue ich mir doch mal an. Und welche Gegensätze da organisiert werden, wenn es zum Beispiel heißt, wir brauchen eine Herrschaft. Es geht doch davon aus, dass diese Herrschaft, diese Gegensätze, die existieren, organisiert. Dieser Ladenschach ist es doch jetzt erstmal wichtig und nicht irgendein Ideal mit einem formellen Verfahren, was völlig von dem abstrahiert, was hier in dieser Gesellschaft los ist.
Ich glaube, das Ziel von, aber gut, das ist vielleicht eine Privatdiskussion, oder?
Nein.
Gut, dann nehme ich dazu Stellung. Also ich glaube, das Ziel von Politik sollte sein, dass man die Verhältnisse zum Besseren ändert. Ja? Und dazu denke ich, ganz prinzipiell muss man eine Vorstellung erstmal davon entwickeln, wie sollte es denn idealerweise sein. Und wenn man diese Vorstellung entwickelt hat, muss man dann darüber nachdenken, wie man von den aktuellen Verhältnissen zu dem, was man für ideal hält, hinkommt. So, der erste Punkt ist, ich habe einen Vorschlag gemacht, das, was ich für ideal halte. Nämlich, dass wir uns selbst bestimmen, weil ich glaube, dass ein Großteil der Probleme daher kommt, dass diese Herrscher, die wir uns im Moment wählen, ihre eigenen Interessen statt unsere Interessen verfolgen. Ja, das könnte man an vielen Beispielen untersuchen. Ich glaube, es wird nicht allgemein bezweifelt.
Ich muss da einfach Stopp machen, weil es ist die ganze Zeit die gleiche Prämisse. Ja. Darf ich kurz, ich merke mir das, oder du sagst einfach laut, wenn du willst was dazu sagen? Ja, dann sag was dazu, weil ich glaube, du bist jetzt an einem Punkt, über den wir gerade reden müssen, bevor du weitermachst.
Das Problem, ob wir jetzt eine repräsentative Demokratie oder eine direkte Demokratie haben, ist am Ende die gleiche. Sie werden nie Macht haben. Entweder sind es Repräsentanten, die Macht haben, oder es ist das Volk, das das Macht hat. Sie entscheiden nie selbst über sich. Es entscheidet die Mehrheit über sie. Ja, somit, das Problem ist im Grunde das gleiche. Und nur wenn Sie jetzt sagen, ja, ich möchte eine direkte Demokratie, das löst gar nichts. Sie entscheiden dann immer noch in einer direkten Demokratie nicht über sich selbst.
Ja, also, darf ich was dazu sagen? Das eine ist, auch bei dir ein bisschen, aber vor allem hier vorne, wir sollen uns doch selbst bestimmen. Die ganze Zeit tut man so, als ob dieses Wir, von dem die Rede ist, irgendwie existiert. Das gibt's doch gar nicht. Wer soll dieses Wir sein im Sinn von einem gemeinsamen Anliegen?
Nein,
dieses Wir.
Ich vertrete meine Interessen, du vertrittst deine Interessen und ich habe einen gewissen Anteil und du hast einen gewissen Anteil. Ganz simpel.
Das ist überhaupt nicht simpel, weil jetzt, guck mal, nochmal, dieses Wir, das irgendwie gedacht ist als wir kommen zusammen und man teilt sich was auf, wie viel was zählt. Das geht ein bisschen aus von, da haben die Leute irgendwelche Gegensätze. Für die interessierst du dich aber nicht. Du sagst einfach, ach, der hat was, ich habe was. Er hat ein Partikularinteresse, ich habe ein Partikularinteresse. Bringen wir es irgendwie zusammen. Komischerweise gar nicht in der Form, dass man einfach sagt, was wollen wir gemeinsam machen, sondern in der klar ist, sowas geht nicht, es muss irgendwie delegiert sein an eine Instanz, die sagt, für alles gilt. So, das Wir, von dem du redest, ich sag dir, worin dieses Wir wirklich besteht, in lauter gegensätzlichen Interessen. Und zwar in Interessen, in denen die einen wirklich ökonomische Herrschaft über die anderen ausüben. Das ist die Welt, in der man lebt. So dass dieses Wir, von dem man so selbstverständlich redet, nur existiert, überhaupt als ein Gemeinwesen, als Produkt einer staatlichen Herrschaft, die gerade nicht fragt, was wollt ihr? Von daher ist dieses Wir, auf das man sich beruft, das ist eh klar, Deutschland, das ist doch das Produkt einer herrschaftlichen Gewalt, die sagt, die Leute, die hier leben, erstens steht fest, die unterstehen meine Gewalt. Jetzt rede ich so, als ob es eine Person ist. Man kann einfach die Verfassung immer dazu denken. Diese Gesetze gelten. Es soll herrschen. Freiheit, Gleichheit, Eigentum. Es soll herrschen. Der Kapitalismus. Dann sagt man, in dieser Lage sollten die Leute sich selbst bestimmen. Nämlich genauso, wie es sich für eine Gesellschaft voller Gegensätze gehört. Nämlich so, dass sie Macht, dass sie einer Gewalt aus ihren Gründen zustimmen, die bestimmt, wie sie zu leben haben. Von daher kann man nicht dieses Wir, von dem du ausdenkst, von dem aus du denkst, unterstellen, getrennt von der staatlichen Gewalt, die du gerade wegdenken willst. Wenn, na, also das nur so, wenn man sagt, ja, sowas wie ein gemeinsames Anliegen muss man überhaupt erst schaffen. Dann geht es ganz bestimmt nicht so, dass man an Modalitäten der Abstimmung was ändert, sondern schon was an den gegensätzlichen Interessen selber und an der staatlichen Herrschaft. Nicht daran, wie wir das irgendwie blöd organisiert haben. Das will ich erstmal so stehen lassen. Die andere Sache, dieses, es wird immer über dich Macht ausgeübt. Ja? Wenn man das so meint, es werden immer Entscheidungen geben, die für dich getroffen werden. Wenn man das in der Allgemeinheit meint, würde ich sagen, na und? Oh, gut, gut. Dann zeige ich nochmal kurz hier, also dieses Ding, es ist doch furchtbar, wir beherrschen uns nicht selbst. Ich gebe auch da nur zu bedenken, in dem Formalismus ausgesprochen, man herrscht sich selbst, beherrscht sich selbst. Entweder ist es einfach die Selbstverständlichkeit, man lebt unter Verhältnissen, die einem nicht aufgeherrscht werden, sondern die einem einleuchten und man gestaltet sie entsprechend den eigenen Interessen, was nur geht mit anderen. Dann ist es eine Banalität, dann redet man eigentlich nicht mal von Herrschaft, sondern nur in dem Sinn, man beherrscht sich halt selbst. Oder umgekehrt, es ist dann gemeint, es kommt total darauf an, dass kein Mensch für mich Entscheidungen trifft. Und da würde ich sagen, es ist einfach Quatsch. Woher der Dogmatismus, einfach zu sagen, ich muss an allem anteilig beteiligt werden. Auch das unterstellt eigentlich ein Verhältnis, da gibt es etwas, wogegen ich mich eigentlich wehren muss. Und sei es mit einem 800%-Satz von Zustimmung, Einfluss. Und auch da würde ich sagen, na gut, da muss man eigentlich ein bisschen fragen, ob es wirklich etwas gibt, wogegen man sich wehren muss, ob das dann einfach dafür spricht, ein Stück Einfluss würde ich schon haben. Gegensätze werden doch natürlicherweise in jeder größeren Gesellschaft entstehen. Dann reden wir lieber über die es gibt. Das will ich die ganze Zeit versuchen. Es ist so billig zu sagen, ich denke mir einfach Interessengegensätze aus. Deswegen ist es nicht gut, so zu reden. Und deswegen geht übrigens politischer Diskurs wirklich nicht so, dass man einfach sagt, ich denke die Welt weg, ich stelle mir vor, wie ich es gern hätte. Ich bin dagegen. Politischer Diskurs geht wirklich so, um das als Methode, es klingt fast moralisch, aber es geht so, was ist eigentlich die Politik, worin hat sie ihre Gründe? Und nicht gleich, ich interessiere mich nicht so sehr dafür, ich belämme euch damit, was mich interessiert. Das sage ich dir nicht als Vorwurf, du belämmerst jemanden, aber das ist...
Grundsätzlich dafür, dass man eine konstruktive Idee entwickeln sollte, was sich in welche Richtung wie ändern sollte.
Das ist von mir nicht zu haben, aber das kannst du von den Demokraten wunderbar haben. Weiß nicht, warum du unzufrieden bist. Das ist überhaupt die ganze Institution der Wahl. Die sagt, ihr seid unzufrieden, seid doch konstruktiv. Wählt eine Partei, die in eurem Sinne hält. Also du merkst,
dass das in die Irre läuft. Aber, okay.
Aber na schau, da merkt man, als methodisches Gebot, seid doch konstruktiv. Das gibt's nur als die Verpflichtung, die eine Herrschaft ausspricht. Das würde ich doch nie sagen zu jemandem, bei dem klar ist, wir haben ein gemeinsames Anliegen. Da würde klar sein, der andere kommt auch nicht weit, ohne dass er konstruktiv ist. Also was du aussprichst als selbstverständliches theoretisches Gebot, das ist überhaupt keins. In manchen Verhältnissen würde ich gar nicht sagen, seid konstruktiv. Da würde ich sagen, da gehört ein bisschen Destruktion hin. Da kommt es nämlich darauf an. Also lass das als Gebot.
Was du ändern möchtest, in welche Richtung, damit es irgendeinen Sinn...
Du willst aber überhaupt nicht hören, was ich kritisiere. Das geht einfach nicht, kannst du nicht machen. Du interessierst dich nicht dafür, du interessierst dich nur für die Konsequenz. Und das geht nicht. Ich kann nur sagen, was ich stattdessen haben will, indem ich irgendwie fertig gesagt habe, was ich dagegen habe. Und kaum bringe ich, was ich dagegen habe, was existiert. Und kaum rede ich darüber, dass zum Beispiel du eine falsche Vorstellung von wir hast, denkst du keine Sekunde lang darüber nach, sondern forderst einfach von mir ein, etwas zu sagen, was dir irgendwie einfach einleuchtet. Das geht nicht. Jetzt sind wir so methodisch geworden. Darüber, statt dass wir über irgendeine Sache reden, reden wir darüber, wie man über Sachen zu reden hat. Aber gut, manchmal ist es so. Ich würde gerne, ist jetzt spät geworden, aber ich will trotzdem ein Schlusswort sagen. Und zwar, wir haben jetzt lange darüber geredet, wie beschissen und wie sachgerecht argumentiert wird im Wahlkampf. Und ich möchte sagen, Gemeinheit der Argumentation, die man im Wahlkampf sieht, passt genau zu dem, was im Wahlkampf wirklich gefordert wird, sodass es verkehrt ist, zu sagen, man bräuchte bessere Argumente. Ein bisschen dazu habe ich was gesagt. Es ist nämlich so, es ist in der Wahl gibt es ein wirkliches Stück reale Freiheit. Nämlich, es ist den Leuten selber ganz überlassen, aus welchen Gründen sie ihre Wahlentscheidung treffen. Da redet ihnen keiner rein. Das ist die Freiheit der Wahl. Ja? Und man kann es sich leicht machen, oder man kann es sich schwer machen, man kann Parteiprogramme studieren, man kann es sich leicht machen, man kann gucken, wer einem sympathischer ist. Man kann ja auch ein Wahlomat benutzen, etc. Man kann sich, das wollte ich sagen, vorstellen, dass man mit der Wahl zum Beispiel rechts verhindert. Ja, man kann denken, zum Beispiel wie die Studenten in der Marburger Studentenkneipe, ich will meine Stimme nicht verschenken, ich halte nichts von CDU, nichts von der SPD, ich will die AfD verhindern. Also wähle ich, nicht die AfD, sondern die anderen. Die Überlegung ist genauso gut und hat genau das gleiche Resultat wie der junge Mann, der sagt, ich finde Merkel einfach toll, ich teile ihre Politik voll und ganz und ich stimme ihr deswegen zu. Das Wahlomat ist ein schöner Ausdruck dafür. Es ist scheißegal, was man vorne rein tut, hinten kommt das Gleiche raus. Nämlich eine Zustimmung zu dieser oder jener Partei. Die Gleichgültigkeit oder die Freiheit, die da herrscht, wo die Leute sich überlegen, warum sie zustimmen, herrscht deswegen, weil es einfach scheißegal ist, was die denken. Ja, bekanntlich, wenn man irgendwas von den Überlegungen hinschreibt, die man hat auf dem Wahlzettel, was passiert mit ihm? Ja, der wird ungültig. Das ist doch nicht gefragt. Gefragt ist eine Zustimmung. Und was man aus, was aus der Wahlstimme wird, ja, ist irgendwie das Entscheidende. Aber das Entscheidende hängt ja gar nicht von der Wahlstimme ab. Das fällt in die Zuständigkeit der Parteien, die damit gewinnen. Und sie ihnen fällt die Freiheit zu entscheiden, was sie in diese Wahlstimmen oder in diesen Wahlstimmen eigentlich herauslesen. Das kennt man ganz plastisch. Nach der Wahl heißt es immer, so viele Stimmen, das war ein Mandat für unsere Bildungspolitik, ganz klar. Man fragt sich, wo haben sie das eigentlich her? Manchmal heißt es, wenn zwei Parteien eine Koalition machen, die schon vorher existiert hat, dann heißt es, ja, der Wähler hat sich Kontinuität gewünscht. Und wenn man keine Koalition zustande bringt, heißt es, ach, die Wähler waren unentschieden. Das ist lächerlich, aber man merkt auch da, wer den Nutzen der Wahl hat. Nämlich die Freiheit der Wahl, ja, die Freiheit des Wählers, sich zu entscheiden, geht wunderbar zusammen oder ist quasi nur die Kehrseite von der Freiheit, die sie der gewinnenden Partei zusprechen. Er hat ein Ja zur Macht, zu seiner Macht, aber nicht nur das. Gerade an dem, dass man sagt, in den Koalitionsverhandlungen oder in der Elefantenrunde nach der Wahl redet man darüber, was die Wähler eigentlich gemeint haben. Schon daran merkt man, dass der Nutzen diese Wahlstimme nicht am Wahlabend aufhört. Denkt an den Spruch von Schröder, gewählt ist gewählt. Oder amerikanische Politiker, da kenne ich mich besser aus, die reden dauernd davon, was das amerikanische Volk will. Oder gleich von dem, was wir wollen. Da merkt man, die demokratische Wahl stiftet oder ermächtigt nicht nur Politiker, sie liefert ihnen einen universell anwendbaren Rechtfertigungstitel für alles, was sie tun. Das ist die Leistung der Wahl. Und genau so, als diese Rechtfertigungstitel, als diese Rechtfertigungsinstanz, bleiben die Wähler wirklich auch nach der Wahl die ganze Zeit aktiv. Eben in dieser passiven Rolle, als diejenigen, die zitiert werden, immer dann, wenn die Politik was macht. Gerade dann, wenn das, was die Politik macht, den Leuten irgendwie gegen den Strich geht. So, das waren also viele Argumente über die Logik des Wahlkampfs. Und ich hoffe, es ist jetzt klar geworden, und wir können ja auch ruhig weiter drüber reden, alles, was man im Wahlkampf zu sehen und zu hören bekommt, mag zynisch sein, brutal, da gibt es vielleicht keinen Tiefgang. Aber das ist alles sachgerecht. Ich bin nicht der Meinung, ich hoffe, es ist klar geworden, warum und dass es begründet ist, dass die Wahl kein mangelhaftes Verfahren ist, ist auch kein missbrauchtes Verfahren, sondern eben, und das ist die demokratische Wahl, nichts anderes als ein Mittel der demokratischen Herrschaft, sich ihre Freiheit zu sichern. Und nicht nur für irgendwas, für irgendeine Willkür, und das nochmal zu sagen, sondern für ein Herrschaftsprogramm, das sie in der Wahl in aller Klarheit besprechen. Auch in der Wahl kann dem Bürger klar werden, was die Politik mit ihm vorhat. Von daher stimmt er nicht einfach der Willkür einer Regierung zu, sondern mit jeder Wahlstimme stimmt er einem ganzen herrschaftlichen Programm zu. Deswegen sage ich, dass Wählen verkehrt ist, weil die Sache, um die es geht, einfach so verkehrt ist. Okay, ich wäre dann damit mit meinem Kram zu Ende. Aber mit dem anderen Kram können wir gerne weitermachen. Also mit Fragen, Einwänden und so weiter. Es ist mir ganz recht.
Also angefangen haben Sie mit dem Widerspruch, Wahl ist verkehrt, aber Sie plädieren ja nicht dafür, nicht zu Wahlen zu gehen. Jetzt ist mir sozusagen am Ende jetzt praktisch klar geworden, ja, die Wahl ist verkehrt festgestellt, aber so das andere, das habe ich irgendwie noch nicht herausgelesen.
Dass man nicht wählen soll?
Nee, dass man doch irgendwie, dass sie nicht dagegen sind, dass man wählen soll. Also, dass man wählen soll.
Nein, das soll man auch nicht so verstehen. Es ist mehr so, ich mache die Erfahrung, ja, man redet schlecht über die Wahl, dann heißt es, sie wollen also, dass man gar nicht wählen geht. Ja, und diesem Missverständnis wollte ich vorbeugen. Ich finde es nicht gut, wenn man über die Wahl so nachdenkt. Gehe ich wählen oder nicht? Nehme ich das Angebot an oder nicht? Denn in beiden Fällen, ob man sagt, das Angebot nehme ich an oder das Angebot schlage ich aus, verpasst man eigentlich, worum es bei der Wahl geht. Von daher, am Anfang war es die Bitte, sich auf einen Standpunkt zu stellen, nicht, was soll ich denn machen? Wo soll ich meine Stimme hintun oder mein Kreuz hintun, sondern was heißt das eigentlich, dass ich will was machen, immer darin besteht, man macht ein Kreuz irgendwo. Und da wollte ich nicht sagen, so ein Scheiß, so ein mangelhaftes Verfahren, sondern eben, was ansteht, ist viel mehr als nicht wählen zu gehen, sondern, und das ist, mag bescheiden sein, aber es ist schon mal was, sich klar zu machen, für wen diese Institution warum da ist. Also für wen und für was eigentlich? Weil das kann man schon in dem Wahlkampf lesen, lernen. Das war so gemeint.
Wenn wir das verstanden haben, folgt dann da irgendwas raus?
Welche Antwort erwartest du eigentlich davon?
Ja, deine persönliche. Was folgt denn für dich aus dieser Erkenntnis?
Was folgt für mich aus welcher Erkenntnis?
Dass Wählen verkehrt ist.
Also, dass Wählen verkehrt ist. Folgt daraus, und man muss dann immer gleich so bekenntnismäßig reden, wenn man so Fragen bekommt. Deswegen antworte ich nicht gerne drauf. Aber ich sag mal das Offensichtliche. Da folgt etwas daraus, das finde ich überhaupt nicht selbstverständlich. Nämlich nicht sowas wie zum Beispiel, das siehst du nicht so, ich rette mal dieses Glanzstück vor denen, die das verraten. Ja, oder die es missbrauchen. Die Wahl ist toll, die Wahlkämpfe sind schlecht. Ich sage, die demokratische Wahl ist verkehrt. Ich gehe weiter, ich sage, in dem, wie ich die demokratische Wahl kritisiert habe, habe ich gedacht, tja, da merkt man, Politiker, die einen ganzen Kapitalismus regieren, wollen genau für die Schäden, die dort entstehen, Zustimmung der Bürger haben. Das kann man einmal so ausdrücken, ziemlich beschissen, wie Wahlen geht oder wie Wählen geht, wie Wahlkampf geht. Umgekehrt kann man sagen, jetzt merke ich ein bisschen, über welchen Laden diese Typen regieren wollen. Dann spricht es nicht nur gegen dieses Verfahren, sondern schon ein bisschen gegen die Sache, über die sie regieren wollen. Warum das nicht sein soll, verstehe ich überhaupt nicht. Ich will nicht sagen, dass es Mords was ist, aber ich weiß nicht, warum das verblassen soll davor, dass ich nicht sagen kann, wie ich die Menschheit beglücken will demnächst.
Ich wollte einfach nur wissen, ob irgendwelche Handlungsempfehlungen für dich oder für die anderen herausfolgen. Aber das,
darum geht es dir nicht. Nee, gar nicht.
Es ging rein um die Analyse als Selbstzweck.
Ja. Als Selbstzweck war die bösartige Unterstellung. Ich will nicht gleich über die hinweghören.
Wenn da nichts draus folgt, ist es der Zweck selbst.
Na, schau.
Das ist dann logisch so, ne?
Nein, das ist nicht logisch so. Das glaubst du auch selber nicht. Das ist so ein Unsinn. Warte mal, ich will das zu Ende sagen, weil ich finde es wirklich ein bisschen eine Frechheit. Und zwar deswegen, weil du weißt doch selber, ich sag nicht einfach Selbstzweck. Das glaubst du auch nicht. Das glaubst du auch nicht. Du willst eigentlich nur sagen,
dass du keine Konsequenzen
schau, ach, seien wir ehrlich, die Kritik, die du hören wolltest und die du doch 10-mal eingefordert hast, habe ich nicht gebracht, also sagst du wirklich nichts. Das ist deine Heuchelei, aber nicht die Sache. Du heuchelst, weil du so tust. Also wir uns einig wären in einer Sache, aber du suchst nach der Handlungsmöglichkeit. Glaub mir, wenn wir in der Sache einig wären, dann wären wir gleich in der Handlungsmöglichkeit einig. Dann müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Deine Heuchelei, dieses böse Wort, steht dafür, du tust so, als ob es nur die Frage wäre, wer will hier was tun und wer will hier nicht was tun. Die Wahrheit ist, dir hat meine Kritik nicht verpasst. Sagst aber nicht, dass die Kritik dir nicht passt, sondern du sagst, ich will halt nichts. Das lass mir nicht gefallen.
Ich habe eher das Gefühl, aber das braucht mir jetzt niemand abzunehmen, du rennst dir völlig offene Türen ein. Ja?
Bei dir vielleicht,
ja.
Aber offenbar aber gar nicht.
Das Gegenteil von dem, was du sagst, ist nicht so, dass deine Kritik nicht irgendwie nicht übereinstimmen könnte, sondern so what ist die Frage.
Dann müsste ich mir einfach abnehmen. Du stimmst aber nichts zu, was ich sage. Schau, schon wenn du sagst, wo ist meine konstruktive Kritik, da wäre sehr meine Frage, wo soll ich eigentlich konstruktiv werden? Da muss man ein bisschen genauer werden.
Ja, wie stellst du dir das vor? Wie sollte eine Gesellschaft organisiert sein und wie könnte man möglicherweise dorthin kommen? Aber der erste Punkt wäre vielleicht schon mal ein Ausgangspunkt. Wenn das, wie es ist, schlecht ist, was wäre dann gut? Was wäre dann richtig?
Was hast du davon, wenn das sich jetzt offenbart? Leuchtet dir dann ein Argument von ihm ein oder nicht?
Prinzipiell wäre
ja, das... Was hast du davon?
Ich habe davon... Andersrum so, als wäre die Kritik nicht in Ordnung, weil er kein Bekenntnis macht, wie es dann sein soll.
Mein Eindruck
deswegen
ist...
Deswegen redest du nie über das, was er kritisiert hat, die Gegensätze in der Gesellschaft. Darüber willst du nicht reden.
Ja, da brauche ich nicht reden.
Das klingt für mich so...
Ja, die Kritik teile ich doch vollkommen. Sozusagen.
Das Frage, ist falsch, wie das ist ein Diskussionspunkt. Also ich glaube, das
ja, weil ich nirgendwo Widerspruch habe. Das ist alles teilt zu 100%.
Bei dem Wir zum Beispiel der Debatte hast du auf diesem weiteren Wir bestanden. Wir
ich habe
kein
Moment.
Einziges Argument Nein. eingegangen, was dieses Wir eigentlich sein soll. Auch auf die Ausführungen vorne bist du nicht eingegangen, die dir das nochmal erklärt haben.
Sag mal selber eine Alternative.
Ja, also ich habe es vorhin gerade angedeutet. Ich will hier niemand langweilen. Also ich glaube, wir könnten uns vom gegenwärtigen Standpunkt aus nur verbessern, indem wir es mal zur Abwechslung mit Demokratie versuchen würden. Eine Demokratie, die den Namen verdient hat. Die also indem wir uns also nicht Repräsentanten wählen, die dann anschließend bestimmen, was geschehen soll, sondern wo wir die letzte Oberherrschaft behalten. Das kann also technisch da kompliziert sein.
Wieder ein Wir unterstellen, dass es dann nicht gibt. Du tust so, als ob es hier irgendwie ein
Moment. Wir Moment. Warum? Ich unterstelle nicht, ich behaupte nicht, dass jeder von uns oder dass das gleiche Interesse haben muss. Und ich gehe davon aus, jeder Bürger, jeder Staatsbürger hat sein individuelles Interesse und mein Grundmodell ist, das ist mein Gerechtigkeitsempfinden, jeder sollte das gleiche Recht haben, seine Interessen einzubringen. Und dann überlege ich nach einem Verfahren, das dieses sicherstellen könnte. Und das ist, glaube ich, bezeichnet man ursprünglicherweise als Demokratie.
Das Warum haben wir das nicht?
Das ist einfach die Summe der Einzelnen. So wie jetzt hier im Saal sind Individuen und jede Einzelne hat eine Stimme und die Summe davon ist das Wir.
Ja, bloß wofür das gibt es doch.
Jetzt warte mal, jetzt muss man sich entscheiden, wer redet. Du bist halt lauter. Also hier gilt Recht des Stärkeren, also sagst du erstmal was.
Wenn du sagst, die bringen sich alle gleichgewichtig dann merkst du, es ist gar nicht, der eine hat mehr Lust auf Mozzarella und der andere mag Bananeneis, sondern das, worin die Interessen bestehen, sind Gegensätze. Das heißt, ja. Wie willst du dich mit deinem Vermieter irgendwie gleichgewichtig darüber einigen, ja, wie die Mietpreisbremse auszusehen hat und ob es überhaupt eine gibt oder nicht? Das merkst also du schon, wenn du mal inhaltlich überlegst, worin die Interessen hier sozusagen bestehen, dann merkst du, da gibt es kein Gleichgewicht, sondern da gibt es einen Gegensatz und da gibt es auch keinen Modus, einfach vereinbaren.
Nein, ein politisches System muss darin bestehen, mit diesen Interessengegensätzen, die natürlicherweise vorkommen,
irgendwie geregelt zu werden. Wie kommst du denn darauf? Das
natürlicherweise? Ja, natürlich. Ein Vermieter hat ein anderes Interesse als ein Mieter. Das ist so immer so. Und immer wenn irgendwo ein Handel stattfindet, gibt es gegensätzliche Interessen. Also das will man doch nicht wirklich wegdiskutieren, dass Interessengegensätze natürlicherweise in jeder Gesellschaft in irgendeiner Form entstehen
werden, oder? Nicht ausdiskutieren. Der Punkt ist doch ein gesellschaftliches Verhältnis, dass einer darüber bestimmt, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Mit der Frage, ob ich ihm dafür etwas bezahle, dass er mir einfach sagen kann, du bleibst hier weg. Das soll ich als die Selbstverständlichste von der Welt dieses Wetter nehmen.
Nein, wieso denn? Aber sozusagen, dann stelle ich dann die Frage wieder zurück, okay. Ich versuche gerade einen Vorschlag zu machen, abgelehnt. Aber dann, was soll denn ein besseres? Wir haben die Feststellung getroffen, so wie es das System ist, ist es scheiße. Dann mache ich einen Vorschlag, wie man es anders machen könnte, ist auch scheiße. Okay, alles in Ordnung. Aber dann könnte doch ein Vorschlag kommen, ja, wie macht man es denn?
Du hältst doch gar nicht fest, wo wir die Scheiße benennen. Er hat doch gerade noch mal wirklich den Gegensatz gesagt, einen Gegensatz zwischen Vermieter und Mieter. Kannst du nur per Gewalt und Rechtsprechung lösen. Wie wäre es denn mal mit der Perspektive, dass man an dieses Verhältnis nicht mehr will?
Ja, also dann die Frage wäre jetzt, was soll man konkret machen oder was könnte man machen?
Ja, erstmal darüber nachdenken, wie sieht es hier in dieser Gesellschaft aus? Was will ich davon und was will ich davon nicht? Bin ich ein Gegner davon oder wie du, will ich das erhalten und dafür irgendeine andere Verfahrensregel finden, die alles erhält?
Was hier eigentlich im Hintergrund schwelt, ist eigentlich nicht Thema des Vortrags gewesen, ist die Tatsache, wie das in unserer Demokratie basierend auf die Wahlen und die anschließenden Repräsentanten, die unsere Wille eigentlich repräsentieren sollten, funktioniert, nämlich dass meine Stimme und ihre nicht das gleiche Gewicht hat oder das gleiche Einfluss wie die Stimme einer Josef Ackermanns oder die Stimme einer Konzernführer, weil die Interesse dieser wichtigen Konzerne oder Banken und Lobby ein höheres Gewicht bekommt am Ende bei den politischen Entscheidungen als die Interesse einer jeder Einzelnen. Das ist ja der Punkt, das ist aber jetzt nicht das Thema dieses Vortrags, aber ich glaube, das ist, worum hier bei ihm geht.
Dass bist du einverstanden damit, wie du interpretiert wirst?
Dass der wenigen durchgesetzt wird und die Mehrheit darunter das eine oder andere Art und Weise leidet, was hier Thema war, gegen Gefälle und Reichen und Arm und so weiter.
Okay, dann will ich schon wieder einen kurzen methodischen Hinweis machen, aber dann können wir über das reden, was du sagst. Mieter-Vermieter, ja, gut, da zitiert man einen Gegensatz und man sagt, das würde gesagt, ja gut, das ist erstmal ein Gegensatz. Da tut man sich schwer, sich vorzustellen, wie dieses Wir sein Zusammenleben wunderbar organisieren soll, in diesem Interessengegensatz. Eine Antwort darauf heißt, es wird immer irgendwelche Gegensätze geben. Es ist schwierig, weil das ist unmittelbar die Aufforderung zu sagen, du benennst ein Stück Realität, ich fordere dich auf, einfach mitzumachen, Gegensätze wird es immer geben und da kann man einfach nicht Nein dazu sagen. Das ist einfach ein Dogmatismus. Das ist nur das wäre der methodische Hinweis, das geht nicht. Da muss man schon sagen, ja gut, es gibt Gründe für jeden Interessensgegensatz. So banal. Und wo es die gibt, soll man drüber reden. Und nicht sagen, es gibt irgendwelche andere immer, wo ich mich frage, was gehen mich die Gegensätze einer Gesellschaft in Fidschi an. Aber wenn man das nimmt, was du sagst, wenn du ihn so interpretierst, man nimmt zur Kenntnis, dass ein Ackermann, wobei der ist ja längst aus der, aus der Politik, aber der Ackermann steht für die Ackermänner der Welt. Ja, ja, schon klar. Ein Konzernchef, ja, oder gleich eine juristische Person, ja, die ein großer Konzern ist, hat viel mehr Einfluss auf die Politik, also seinen Interessen, als irgendein normaler Bürger. Jetzt wäre also die Frage, also erstens, selbstverständlich stimmt das. Zweitens, woran liegt das? Ist es jetzt wirklich ein Problem der Organisation des politischen Einflusses der Bürger?
Ja, also meine Hypothese, die ich dazu im Raum stelle, die Ackermänners dieser Welt haben genau deshalb mehr Einfluss, weil die unsere Repräsentanten nach der Wahl von unserem Willen entkoppelt sind. Also konkret zum Beispiel die Bankenrettung, wage ich die Behauptung, dass wenn man die Bevölkerung direkt hätte abstimmen lassen, hätte das so nicht stattgefunden. Oder wir finden irgendein anderes Problem, wo die Bevölkerung anderer Meinung waren als die Politiker, die uns regiert haben.
Das ist interessant, weil erstens, jetzt ist schon klar, ne? Also dein Argument vorhin war, die Scheiße ist, Politik ist abgekoppelt von Interessen der Bürger.
Ja.
Jetzt muss man sich entscheiden. Ist es bei Ackermann auch so? Würde ich auch sagen, ja. Die Politiker sind vollkommen freigestellt, gar nicht der Meinung von Ackermann zu folgen, sondern getrennt von ihm was durchzusetzen.
So, das Problem ist, sie können deshalb korrumpiert werden, weil wir keine Möglichkeit haben, sie zu sanktionieren.
Also es könnte womöglich sein, dass sie sich nicht trennen. Jetzt muss man sich entscheiden, was ist die Scheiße? Dass die Politik nicht abgekoppelt ist von den Interessen oder dass sie abgekoppelt ist von unseren Interessen?
Die Scheiße ist, dass die Politik von unseren Interessen abgekoppelt ist und der Mechanismus, wie das funktioniert...
Offenbar nicht von denen Ackermanns in deinem Modell.
Ja, natürlich, der Ackermann hat Geld, wir haben kein Geld. Der Ackermann
jetzt kommen wir der Sache näher. Jetzt kann man da ein bisschen genauer drüber reden. Da merkt man, okay, jetzt mal nehmen wir die Bankenrettung. Ich finde, es ist erst einmal ein Vorurteil und es ist einfach verkehrt zu sagen, der Grund, warum die Banken gerettet wurden, lag daran, dass sie sehr gut verdienenden Parlamentarier bestochen worden sind. Das ist einfach nicht zu sehen. Da muss man, ich verteidige nicht gerne die Politik und die Wirtschaft, aber...
Also sollte man vielleicht einfach ein Beispiel finden... Ich glaube, da müsste mir irgendeins finden, wo die Politiker erkennbar gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung entschieden haben. Ich glaube, da müssten wir irgendeins finden. Auch vielleicht Bankenrettung, glaube ich, ganz gut, aber wenn du nicht damit einverstanden bist...
Du willst eh nicht hören, warum ich nicht einverstanden damit bin. Ich weiß nicht, warum ich ein anderes Beispiel suchen soll.
Er hat gerade angesetzt.
Aber, verstehst, es geht die ganze Zeit so. Du riechst raus, du hörst raus... Ich bin nicht einverstanden damit und entweder kommst du mit dem Vorwurf, mach ein besseres Beispiel oder dann bist du großzügig und sagst, dann suche ich ein besseres Beispiel. Das geht so nicht. Du hörst nur raus, dass ich nicht einig bin und willst aber konstruktives Beispiel hören. Das ist unmöglich, so das zu diskutieren. Dann mache ich nicht einfach weiter, sondern im Sinne der Diskussion, die gerade am Laufen war. Nämlich, Ackermann stand für etwas, ja, Lobby, ist schon klar.
Lobby, Einfluss von Wirtschaftsinteressen, von Wirtschaftsmächtigen auf
okay. Politik. Lobby kommt daher wie eine Erklärung, ja. Wenn man Lobby hört, dann denkt man, ja, ist klar. Wo ein Lobby ist, ist eine Interessengemeinschaft, die macht sich geltend bei der Politik und das ist einfach scheiße, ja. Aber so richtig eine Erklärung von irgendwas ist es nicht. Es gibt ja auch eine Arbeitnehmerlobby. Sogar eine ziemlich große. Die Rentner, meine Fresse, ist das eine Lobby. Die haben sogar eigene Lobbyorganisationen. Viel größer, bin ich mir sicher, nicht ganz sicher, aber als die Unternehmer und so. Das kann es irgendwie nicht sein. Dass man einfach sagt, die treffen sich irgendwo in einem Vorzimmer und nennen sich sogar Vorzimmer oder Eingangsbereich. Also das kann es irgendwie nicht sein. Mit Lobby ist nichts erklärt. Also da ist auch die Frage, woher haben diese Lobbys eigentlich ihre Bestimmungsmacht? Angenommen, die haben sie. Was hast du?
Das ist eine gute Frage.
Okay, in dem Beispiel, da hat die Merkel es selber einfach gesagt. In dem Beispiel Dieselaffäre. die sagt einfach, Leute, es ist scheiße, was die Autokonzerne gemacht haben mit euch. Das ist furchtbar, bin sauer. Zweitens aber, die Autokonzerne, die sind nicht einfach irgendein Partikularinteresse. Und es stimmt ja auch, die sind nicht einfach irgendein Partikularinteresse. Und sie unterscheiden sich nicht von der normalen Bevölkerung dadurch, dass sie ein Lobby haben, sondern sie unterscheiden sich dadurch von dem Rest der Bevölkerung, dass der Rest der Bevölkerung mit Haut und Haar davon abhängt, ob sie, ob ihre Arbeit, also ihr Lebensunterhalt, für den Zweck taugt, den die Autokonzerne vorhaben. Das ist ihre ökonomische Macht über die Gesellschaft, die man mit dem Wort Abhängigkeit höflich umschreibt. So, diese Abhängigkeit stimmt die Merkel voll und ganz zu. Nicht, weil sie bestochen wurde, sondern deswegen, weil sie sagt, ich regiere ein Land und so soll es auch sein, in dem die Leute wovon leben? Wachstum und eine Beschäftigung bei den Firmen, die wachsen. So, da sage ich, das ist auch wahr. Das weiß ich ja auch, ohne dass sie mir das sagt. In dieser Gesellschaft ist es wirklich so organisiert, dass die Konzerne, die ihr Geschäft auf eine Weise machen, das keine Rücksicht nimmt auf die Leute, weil das Kosten darstellt und es passt wirklich nicht in ihre Rechnung hinein, von denen hängt man zugleich ab. Ist es nicht einsichtig, warum man an der Stelle sagen soll, ganz klar, der Einfluss der Bevölkerung auf die getrennte Sphäre der Politik funktioniert nicht richtig. Und deswegen haben die Autokonzerne mehr zu sagen. Stimmt aber nicht. Mit ihrer ökonomischen Macht haben sie politische Macht. Einfluss nämlich auf die Politik. Also merkt man da, die Diskussion hätte so nicht weiterzugehen. Was wären meine konstruktive Vorschläge, wie man Einfluss auf die Politik, Einfluss eines Wirs auf die Politik aussehen sollte? Sondern die Kritik an der einen Stelle führt mich zu einer Kritik an der anderen Stelle. Nämlich, was ist das eigentlich für eine ökonomische Macht, die einen über die anderen ausüben? Da ist das Problem, dass sie erstens diese Macht haben und zweitens deswegen, weil es bei der Demokratie um eine Herrschaft geht, die genau das durchsetzt. So, deswegen ist, ja, Punkt. Die Korruption gibt's, die ist wirklich das Zuckerl obendrauf. Und gibt's nur deswegen, weil es diese andere Abhängigkeit gibt, die wirklich bestimmend ist. Sodass die saubersten Politiker sagen, wir müssen, wie der amerikanische Notenbankchef gesagt hat, wir müssen einfach die Nase halten und die Banken retten, denn diese Gesellschaft lebt davon, dass diese Banken Kredit geben. Sie sagt einem Leuten auf den Kopf zu, es ist zwar verrückt, aber diese Gesellschaft lebt von vorweggenommenen Geschäftsergebnissen, nämlich Kredit, damit es mehr wird. Punkt aus. Da würde ich sagen, anständige Politiker, scheiß System, scheiß Zweck. Also scheiß Politiker.
Es gibt andere Beispiele, also Steuerflucht zu verhindern oder gab es ja auch ausreichend Berichte über Cum-Ex-Geschäfte, die entsprechenden Ministerien jahrelang bekannt wurden und die durchaus die Interesse der Steuerzahler gedient hätten, hätten sie was dagegen getan. Nur der Steuerzahler hat offensichtlich nicht stark genug Lobby gehabt, um diese entsprechenden Ministerien zur Arbeit zu bringen, um diese Lücke zu schließen. Und jahrelang wurden die Steuerzahler geprellt und genauso geht es weiter um Milliardenverluste der Steuerzahler, die durch Steuerflucht in die Oase gehen, wo die auch nichts dagegen gemacht wird. Also das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Ich sage, natürlich stimme ich heute mal zu, in bestimmten Fällen ökonomische Konzerninteressen, die allgemeine Wohlstand dienen, dass die Leute Arbeit haben in den entsprechenden Konzernen, wobei auch das ist nicht so hundertprozentig klar. Wie wäre ausgegangen die Situation, hätten wir nicht die Milliarden nach Griechenland überwiesen? Zum Beispiel, also gibt
es. Würde nichts überwiesen,
sehr,
aber.
Ja, es gibt schon sehr kontroverse Meinungen dazu.
Ja,
also es ist nicht so eindeutig, wollte ich nur sagen, dass die Konzerninteressen zu verteidigen eins zu eins die Gemeinwohl auch dienen.
Ja, das bin ein bisschen verwirrt. Also du sagst mir, wenn ich richtig verstanden habe, es ist nicht so, dass die Konzerninteressen das Allgemeinwohl darstellen.
Teilweise ja.
Aha.
So wie du dargestellt oder sie dargestellt
haben. Du, jetzt bitte.
Aber das hängt sehr vom Detail ab, inwieweit es stimmt dann. Also das kann man nicht verallgemeinern.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich damit umgehe.
Ich habe noch was an, dazu.
Ja, okay, gut.
Wie ich das verstanden habe. Und zwar, ich habe die Kritik so verstanden, oder den Beitrag, dass sie sagt, wie kann es denn überhaupt im Interesse des Staates sein, dass es zum Beispiel sowas gibt wie eine Steuerflucht,
so.
Wenn er doch dahinter ist, dass er, wie sie ausgeführt hat, für das Allgemeinwohl da ist und da braucht er ja diese Steuer. Und das gibt es ja oft als Kritik, ja, auch an diesem Argument, naja, eigentlich sind wir doch alle abhängig von der Wirtschaft.
Als Kritik an dem Argument.
An dem Argument, wie du es vorher ausgeführt hast, naja, offensichtlich haben die Politiker das Interesse, dass das, nämlich der florierende Kapitalismus und so weiter und dadurch die Macht des Staates, dass es erhalten bleibt. Jetzt kommen die Leute daher und sagen, ja, es ist doch gar kein florierender Kapitalismus und Macht des Staates, wenn eben genau das passiert, nämlich eine Steuerflucht, also dem Staat was entzogen wird.
Es ist kein florierender Kapitalismus, wenn also dem Staat Steuer erflucht.
So hab ich Sie verstanden.
Es tut mir echt leid. Ich habe es immer noch nicht richtig verstanden, wofür das stehen soll. Ich komme nicht ganz mit. Sag nochmal, wie du es gemeint hast.
Ich bin doch dafür, dass das Unternehmerinteresse, von dem es die Rede war, dass das sich weitgehend deckt, sagen wir mal, mit dem staatlichen Interesse, weswegen sie überhaupt eine Lobby bei ihm finden. Ja? Dass das sich ausweislich sowas wie Steuerflucht, wo Beiträge zu diesem Staatswesen abfließen, quasi, ja, gar nicht eins zu eins deckt und man deswegen ja auch eine andere Politik machen könnte, ja, die zum Beispiel sowas in den Riegel vorschiebt, wodurch man ja das eigentliche Allgemeinwohl gemehrt hätte. Im Unterschied dazu, denen einfach quasi freien Lauf zu lassen und alles eins zu eins durchzusetzen, was sie eh wollen.
Mhm.
Ja, ist das richtig zusammengefasst? Das ist jetzt eine Frage an mich,
ja, und was sagst du dazu? Du hast die Frage so schön wiedergegeben.
Ja, du hast ja selber gesagt, im Detail. Und an der Stelle würde ich sagen, ja, irgendwie glaube ich auch. Also das wäre das Erste, was mir einfällt, wenn es offenbar eine Detailfrage ist. Ja, kann schon sein, dass irgendwie eine Sozialdemokratie von 1980 irgendwie ein bisschen anders ausgesehen hat als eine Politik von der Merkel in der Krise. Da gibt es mit Sicherheit Varianten, mag schon sein. Aber ich nehme erstmal ernst und zur Kenntnis, was hier die Auskunft ist, wie weitgehend dieses Allgemeinwohl offenbar sich deckt damit. Und dann, wenn das dann durchzusetzen ist, wie sehr das dann einfach gegen mich und gegen die Masse der Leute geht. Und dann auf der Ebene zu sagen, ja, im Detail könnte man auch irgendwie die Steuerflucht ein wenig eindämmen oder irgendwie mehr CDs aus der Schweiz kaufen oder so. Sagen, was geht mich das an, ja, während ich gleichzeitig von dem ganzen Rest von dem Zeug die ganze Zeit betroffen bin. Also das ist für mich auf jeden Fall kein Argument dafür zu sagen, ja, dann gebe ich meine Stimme der Partei,
ja, sowieso nicht.
Die sozialsten Anstieg irgendwie mir vermittelt.
Ja, das kann auch sein. Ich kann kaum überlegen, warum ich die Richtung schwierig finde, die Diskussion genommen hat, weil ich wollte nicht sagen, alles hängt von dem Wachstum ab, deswegen ist der Staat zu allem gezwungen, was er tut. Und dann kann man sagen, manchmal gibt es aber Möglichkeiten, was anderes zu machen. Das sind schon zwei getrennte Sachen. Auf der einen Seite gibt es Kapitalisten, sie machen ihr Geschäft. Und der Staat hat sein Interesse, also wir reden erstmal von dem Staat, ne, von dieser politischen Gewalt, die hat ihre Interessen und ihre Notwendigkeiten und die decken sich nicht mit den Interessen der Unternehmer. Ja, das ist ja nicht so. Klar. Nur, was war jetzt unser Ausgangspunkt? Der Ausgangspunkt war die Feststellung. Was hast du?
Ich sag ihm, lass mal aus.
Ach so. Unser Ausgangspunkt war erst einmal eine Feststellung, die meinetwegen falsch erklärt wurde. Nämlich eine Feststellung, die heißt, irgendwie ist es immer so, dass der Dienst der Politik an dem Allgemeinwohl immer wieder damit zusammenfällt, dass man sagt, man darf die Kuh nicht schlachten, die man melken will. Oder erst einmal muss der Kuchen gebacken werden, bevor er verteilt wird. Kaum redet man darüber, was die Leute gerne hätten. Dass, wenn man die Löhne erhöht, das scheuere Kapital flieht und so weiter. Ja? Das kennt man doch. Da gibt es Interessen, die zählen viel. Woran liegt das, wollte ich sagen. Ich wollte sagen, das liegt nicht daran, dass nicht gleiches Recht oder gleicher politischer Einfluss durch die Organisation des Staates verhindert wäre. Es ist hierzulande so, dass ein Ackermann genauso viel politisches Gewicht, also offizielles politisches Gewicht genießt, wie der Mann am Band. Beide haben ein gleiches Wahlrecht. Da muss der Unterschied, den es meinetwegen gibt, also den es wirklich gibt, an was anderem liegen. Nämlich nicht an einer fehlenden Gleichheit in Sachen politischen Einfluss, ja, oder politischen Einflusskanäle. Auch die anderen Leute haben Lobbys. Ja. Womit oder weswegen haben die Interessen, die die Lobbyisten zweifellos dauernd vertreten, und zwar gebieterisch und nervig, und sie sind immer im Bundestag und so, die haben die Macht nicht von ihrer nervigen Art her, oder den Einfluss nicht von ihrer nervigen Art her, sondern schon von dem her, was sie darstellen. Und das ist was anders als die normalen Leute. Und die Erklärung für diesen Unterschied liegt tatsächlich in der ökonomischen Macht, die sie haben. Ein solches Unterschied, ein solches Machtgefälle, ein solcher Interessengegensatz zwischen ihren Interessen und denen der anderen, kommt nicht von Natur, sondern schon von der Herrschaft selbst, die sagt, ein freier, gleicher Kapitalismus sollte sein. So, deswegen ist es meines Erachtens falsch zu sagen, da merke ich, da zählen einzelne Interessen mehr als die anderen. Also liegt etwas oder ist was faul in dem politischen System, das doch Gleichheit versprochen hat. Gleich sind die Leute vorm Gesetz, als Wähler, als welche, die eine Partei gründen können. Und das ist eine ganz große Abstraktion davon, dass die überhaupt nicht gleich sind in dem wahren Leben, nämlich im ökonomischen. Also im wahren ökonomischen Leben.
Ich wollte nochmal noch kurz was zur Steuerflucht sagen. Also wie bei allen Gesetzen ist es ja so, dass es welche gibt, die über den. Deshalb gibt es die Gesetze ja als Verfahrensregeln gegenüber den Interessen als ihre Beschränkung, und deshalb werden sie auch ständig übertreten, und deshalb gibt es auch Steuerhinterziehung, und deshalb ist es ja auch gar nicht so, dass die normalen Bürger offen, wie der Premier sagt, in der Welt herumlaufen und offen sind, spätestens bei der Steuererklärung ist die Frage, wie offen man da ist, aber mit der Vokabel Steuerflucht ist ja noch was anderes gemeint. Da ist ja gemeint, dass Vermögen, die es hier gibt oder hier geben sollte, dass die in einen anderen Staat abgewandert sind. Warum? Weil der jeweilige Vermögensinhaber meint, da sind sie besser aufgehoben, weil er weniger Steuern bezahlt. So, und jetzt, weil dieser Topos, man soll die Steuerflucht verhindern, so universell ist und so auch bei den Linken vorkommt, muss man sich dann jetzt schon mal vorstellen, was da jetzt eigentlich auf der Tagesordnung steht. Das ist ja etwas, was die maßgeblichen Politiker im Euroraum, also Schäuble und Konstanzen, zu ihrem eigenen Standpunkt gemacht haben, dass sie dafür sorgen müssten. Nämlich das,
dass sie den Anspruch haben und es durchsetzen wollen, dass sie als Standort für das Vermögen, die Vermögensinhaber verpflichten wollen. Und dass sie es überhaupt gar nicht sehen, dass andere Nationen Standorte dieses Vermögens sind. Und dann, deshalb sagen sie überhaupt Steuerflucht dazu. Also es ist eine Angelegenheit, wo sich die Staaten gegeneinander stellen in dieser Angelegenheit. Und da sollte man auch nicht so tun, oh ja, Steuerflucht, das sind wir alle dagegen, weil das kommt unserem Gemeinwesen. Also da, das ist das, worum es da geht. Und da ist es genauso verkehrt, parteiisch für die eigene Nation zu sein.
Ja, das politisch auch.
Ich habe noch mal eine kurze Verständnisfrage zu dem in der Mitte von dem Vortrag. Da hast du ja auf den Personenkult, der betrieben wird, Schulz-Merkel, den hast du ja behandelt. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Du hast irgendwie sowas gesagt, wie weil der Erfolg der Nation von Deutschland aus Sicht von Schulz mit Abstrichen und aus Sicht von Merkel sowieso irgendwie so felsenfest dasteht, wird dieser Personenkult umso mehr betrieben.
Nein, ich habe es anders gemeint. Der eine Punkt ist, worin besteht eigentlich der Kanzlerin-Bonus, ernst genommen? Weil man könnte sagen, es ist blöd gedacht, die gleiche Öffentlichkeit, die mit Selbstverständlichkeit von einem Kanzlerin-Bonus redet, ist durchaus in der Lage zu sagen, oh ja, klar, die hat zu lange am Stuhl geklebt. Es war klar, da war eine Wechselstimmung. Wer 12 Jahre an der Macht ist, da ist klar, dass die Leute sagen, wir wollen jemanden neuen haben. Ja, einen neuen Kanzler haben. Also, woher kommt das eigentlich, dass der Kanzlerin-Bonus, also an der Macht sein, eigentlich für die Kanzlerin spricht? Unterstellt ist das, was die Öffentlichkeit auch die ganze Zeit mit aller Selbstverständlichkeit dazu sagt, nämlich, tja, es ist nun mal so, Deutschland geht's gut. Ja? So, und verwiesen wird auf zwei Sachen, Wachstum und Beschäftigung. Ja? So, jetzt kann man sagen, das beschreibt man so wie eine Tatsache. Ja, es geht uns gut, Wachstum und Beschäftigung. Jetzt kann man einerseits sagen, was sind das eigentlich für Kriterien? Wachstum heißt erst einmal, na gut, wunderbare Geschäfte. Also die Geschäftemacher sind glücklich, meinetwegen. Vielleicht nicht alle. Wachstum heißt nicht, dass alle wachsen, sondern dass unterm Strich Wachstum stattfindet. Toll, unterm Strich. Beschäftigung. Ist das ein Nutzen? Naja, Beschäftigung heißt Arbeit. Und man hat es immer gelernt und irgendwie stimmt's. Arbeit hat was von einem Aufwand an sich. Auch Arbeit ist doch das, was man für einen Nutzen tut und nicht der Nutzen selber, streng genommen. Warum gilt es hierzulande als Nutzen? Ja, Arbeit zu haben. Man merkt, dass das ein Nutzen ist. Das lebt sehr davon, dass Arbeit darin besteht, einen Schaden zu vermeiden. Der heißt, man braucht zwar Arbeit, nämlich Beschäftigung bei den anderen, die Gewinne machen, aber man hat selber gar nicht in der Hand zu bestimmen, ob man das hat. Also als diese abhängige Figur kann ich froh sein, einen Job zu haben, kann mich glücklich schätzen. Diese Scheiße gilt als selbstverständliches Kriterium für eine erfolgreiche Wirtschaft. Es gibt Wachstum und Beschäftigung. Lass mich mal kurz fertig machen. So, Merkel verweist darauf und sagt, dem Land geht's gut. Wofür spricht es? Für mich. Ganz ohne, dass sie wirklich sagen müsste, inwiefern das, was dort gut läuft, auf sie eigentlich zurückgeht. Das ist einfach nicht gefragt. Keine fragt sie danach, sodass die andere Partei kann sagen, nein, dem Land geht es trotz Merkel gut, nicht wegen Merkel. Und das ist so die Ebene der Argumentation. Ja? Es hat was von ja, doch. Ja. nein, doch. Das ist das eine, ja. In einer freien Marktwirtschaft, wo es immer heißt, die Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt, stellt sich eine Politikerin hin und sagt, der wirtschaftliche Erfolg spricht für die Politik. Kleiner Widerspruch nebenbei. Die andere Seite von Amtsbonus ist schlicht, guck mal, wie glaubwürdig ich bin. Ihr könnt euch super gut vorstellen, dass ich an der Macht im Amt sitze, weil ich tue es schon. Bei Schulz, sein Argument, was du mit Personenkult bezeichnet hast, trennt sich eigentlich davon, wie es Deutschland geht. Da nimmt er eigentlich nicht Bezug darauf, ob es Wachstum und Beschäftigung gibt, sondern er sagt schlicht, ich traue es mir zu, die unvermeidliche Merkel abzuschießen. Und das sollte ihr mir honorieren als einen guten Grund, mich zu wählen. Also schlichtes, ich traue mir das auf jeden Fall zu. Ihr traut euch das vielleicht nicht zu, aber ich traue es mir zu.
Aber Merkel argumentiert doch schon so mit diesem ideellen Lohn. Ja, also es ist ja, du hast es ja ausgeführt mit dem quasi Zurechtkommen im Kapitalismus. Das heißt das letztendlich. In Deutschland geht's gut. Also ich meine, dieses in dem Wachstum, was du beschrieben hast, was heißt das überhaupt? Naja, Arbeit haben, die man nur deswegen hat, weil man benutzt wird von einem Unternehmer und so weiter. Das ist ja, wie es reell aussieht. Aber Merkel bezieht sich ja gar nicht darauf, auf dieses, wie es dann reell aussieht, ob die Arbeitnehmer jetzt angewendet werden oder nicht, sondern es ist ja wirklich nur dieser ideelle Lohn.
Was meinst du mit dem ideellen Lohn?
Dass sie immer sagt, Deutschland geht es gut, Erfolg für Deutschland und so werben sie ja auch. Also ich
das kann man, glaube ich, nicht so sagen. Man kann schon sagen, dass diese Kriterien, ja, dass man einen Job hat und dass Arbeitslosigkeit bei 3, irgendwas Prozent liegt, die setzt einfach voraus, dass das hierzulande als Erfolgskriterium gilt. Die Leute müssen endlos viel arbeiten, toll. Ja, gut. Die setzt es voraus und sagt einfach, Deutschland geht's gut, wir leben also gut und gerne in diesem Land. Das spricht für mich. Aber selbstverständlich, deswegen sagt sie das nicht immer. Ne? So viele Leute haben Jobs, aber ich weiß nicht, warum man das leugnen soll, dass sie nicht darauf Bezug nimmt. Dass sie auch darauf Bezug nimmt. Es ist schon so, dass sie sagt, so viele Menschen in Arbeit wie nie zuvor. Und klar, weil vorher war scheiße, als die Leute keine Arbeit hatten, also noch weniger als jetzt. Ich weiß nicht, ob ideelle Lohn die Sache trifft. Es ist mehr so, die sagt den Leuten auf den Kopf zu, wie sie ihr Wohlergehen gefällig zu definieren haben. Aber als freundliches Lob. Oder als, nicht als freundliches Lob, sondern als Verweis auf etwas, was selbstverständlich gilt. Nämlich, Beschäftigung ist gut. Also ich glaube, ideeller Lohn trifft nicht so gut. Es ist mehr einfach eine knallharte Berufung auf die Abhängigkeit der Leute. Ja, klar.
Das ist, glaube ich, absolut richtig festgestellt, sie nutzt für sich als Argument, Deutschland geht gut, Wachstum, Beschäftigung wie noch nie zuvor. Was dabei völlig von niemandem, weil die Leute, wenn du mal die Umfragen auf der Straße, die Reporter hört, das wird wie eine Mantra wiederholt und hört man im Radio, im Fernsehen und regelmäßigen Abstand, bis man dann dran glaubt. Wachstum für wen, könnte man fragen. Die Arbeitnehmer, es gibt ja Statistiken dazu, haben in den letzten 20 Jahren ihren reellen Lohn nicht gestiegen. Beschäftigung. Wenn man 3-4 Jobs macht und davon nicht leben kann, wem bringt das was? Die Leute brauchen nicht Beschäftigung, die brauchen Lohn. Die brauchen Geld, von dem sie leben können. Und sie arbeiten dafür, gut und gerne. Aber wenn wir da sind, wo die Leute 3-4 Jobs machen und sie nicht mal davon über die Ründer kommen, da läuft was verkehrt.
Was wurde verkehrt?
Und diese zwei Sachen werden überhaupt nicht Betracht gezogen dann?
Naja, das ist lustig, weil kaum kommt die Opposition, die verweist auf alles.
Ja, das hört man bei Sarah Wagenknecht und so weiter, das hört man. Aber sie kommt nicht so oft zu Wort in den Medien und schon gar nicht in den Hauptsendezeit und so weiter.
Also der 5er Runde hat sie am meisten gesprochen.
Ja, die kommt, also dass die Wagenknecht nicht zu Wort kommt, ist irgendwie unglaubwürdig. Also, aber mal ernsthaft, du hast angefangen, hast gesagt, dieses Wachstum, Beschäftigung wird immer wieder wiederholt, bis man es glaubt. Ja, und dann sagst du jetzt am Ende von deinem Beitrag, sie kommt halt nicht zu Wort und ich glaube, du willst ein bisschen nahelegen, weil es nicht betrachtet wird, weil es nicht zu Wort kommt, gilt es einfach nicht. Das hat man doch nicht gemerkt, dass es den Leuten nicht so gut geht in der öffentlichen Debatte. Ja, und ich glaube, also erstens liegt es nicht daran, dass es einfach so oft gesagt wurde. Also, eine Frechheit wird nicht glaubwürdiger darüber, dass man es 10-mal sagt. Ja? Ach, also, das kennt ihr doch aus dem normalen Leben.
Wenn man Terrorismus hört, Terroranschlag und nochmal einen Anschlag und nochmal Terroranschlag, dann hat man
einen viel einfacheren Beweis. Du hörst es dauernd im Radio, siehst es aber gar nicht so. Also schließ lieber von dir auf andere. Daran liegt es einfach nicht. Ja.
Sie hat gesagt, die Leute haben 3-4 Shops und können immer noch vernünftig davon leben.
Mhm.
Also die Leute, die das machen und das erleben, das kann unmöglich sein, dass man denen 100-mal sagt, da steht es gut, dass die auf einmal denken, das
ist ja
gut.
Ja.
Und von daher kann es das nicht sein, dass es
das daran liegt,
dass man denen sagt, da muss schon noch was anderes.
Ja, das ist absolut richtig. Das sind nicht die Mehrheit. Das sind die noch in Minderheit, aber wachsende Zahl Leute. Was die Mehrheit ist, die es glaubt, dass Wachstum und Beschäftigung als positiv ist. Die haben noch Arbeit, von dem sie leben können.
Aber auch bei denen kann es nicht sein, dass die denken, es geht ihnen gut. Man weiß doch von jedem Arbeiter, wenn er abends am Stammtisch ist, dass er da jammert und klagt und er muss den ganzen Tag arbeiten, ist abends kaputt.
Aber es war doch gar nicht der Moment, dass die gesagt haben, euch geht's gut und dann sagen sie, uns geht's gut, sondern die sagen, es gehört so. Es ist in Ordnung, dass man sich hier nach der Decke streckt und welche Bedingungen wir für euch einrichten.
Das war von ihr. Sie hat gesagt, dass man den Leuten das oft genug sagt, was, es geht euch gut,
Wachstum
und es geht euch gut, Wachstum und Beschäftigung, und das ist gut für euch. Und dann hat sie gleichzeitig geschildert, wie es den Leuten wirklich geht. Ne? Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein, dass wenn die Leute in diesen Umständen leben, dass man es ihnen nur oft genug sagen muss, und dann glauben sie, dass es ihnen gut geht. Da muss schon noch was anderes dahinter stecken, dass, sie, dass das bei ihnen zieht. Ne? Weil
ja.
Ist ja auch überhaupt nicht dasselbe zu sagen und einzusehen, Deutschland geht es gut, das ist in Ordnung.
Das sind nicht dieselben Leute, die, die diese Argumente verinnerlichen und die, die 3-4 Jobs haben, das sind nicht dieselben Leute.
Also die, die dafür werben, also mit dem Gedanken, lasst es euch doch mal einleuchten, seid doch zufrieden, Deutschland geht es gut und damit euch, bemühen manchmal selbst noch ein weiteres Argument, wenn es nicht sowieso schon unterstellt ist. Eins, mit dem man das, von dem man merkt, einfach so stehen lassen können sie es nicht. Nämlich sie sagen, wenn es nicht klappen würde, dann gäbe es Spanien oder Griechenland. Also über den Verweis auf die fatale Abhängigkeit, dass sie beim Herhalten für den Erfolg meinetwegen schon schlecht angenommen werden, aber beim Herhalten, wenn es den Erfolg nicht gibt, halt abhängig vom Erfolg sind und auch herhalten müssen. Ja, diesen Verweis muss dann hier und da den Leuten schon beigebracht werden, damit sie sich dann, und den machen sie dies, ich glaube, diesen Gedanken machen sie sich dann auch zu eigen und nicht, weil sie ihn 10-mal gehört haben, sondern weil immer diese Unterstellung auch mit drin steckt. Ja, der Erfolg, von dem ihr abhängig seid, ist doch klar. Ja, in welcher Art? Ja, warum soll es dann gut sein? Ja, auch wenn es für, also das ist offensichtlich, wenn man es einfach nicht so stehen lassen kann, na, man bemüht das Gegenbeispiel, um es zu retten. Ja, im Vergleich zu ist es dann. Also wenn die schon die, die dafür werben, schon selbst in der Kiste rumkramen müssen und es ja, mit dem mit der fatalen Konsequenz bewildern, das meine ich doch auch Auskunft.
Über was? Über, sag mal deinen Satz zu Ende, ja.
Selber für uns haben. Ja, offensichtlich kann man nicht einfach hingehen und sagen, ja Leute, ihr mit eurem Hartz IV, womit wir euch drangsaliert haben, euch geht's doch damit wunderbar. Nee, da brauchst du noch die Erklärung. Warum geht's euch damit wunderbar? Ja, weil ihr das Schlimmere damit vermieden habt.
Also irgendwie, ich finde es richtig, was du sagst. Würde aber gerne zurück zu der Wortmeldung kommen, um etwas anderes dann zu besprechen, weil irgendwie hat man jetzt darüber geredet, dass du in deinem Beitrag eine gewisse Theorie darüber hast, warum die Leute das denken, was sie denken. Ja, und da war von Verinnerlichung die Rede und so. Und davon, dass man es so oft wiederholt, dass man es irgendwann glaubt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wurde dagegen geredet, naja, auf die Wiederholung verlassen sie sich nicht, sondern die berufen sich knallhart darauf, dass die Leute keine andere Wahl haben, stützen sich darauf, dass die Leute dann den Fehler machen, zu sagen, ja, wenn ich davon abhänge, dann ist die Sache irgendwie in meinem Interesse. Statt dass man sagt, wenn ich davon abhänge und das, wovon ich abhängig bin, geht dann auf, wenn ich weniger davon habe, dann bin ich nicht einfach abhängig, sondern ich stehe im Gegensatz zu dem, wovon ich abhänge, das muss ich loswerden oder sowas, ja. Das ist das, aber die andere Sache, wenn ich es richtig verstanden habe, sagst du, es wird immer davon geredet, es geht Deutschland gut, weil Beschäftigung. Kaum schaut man sich an, wie es den Leuten geht, die so viel Beschäftigung haben und trotzdem über die Runden kommen, da eignet sich das Prädikat gut gar nicht, ja. Jetzt, das ist quasi die entscheidende Stelle, wo man sagen muss, da merke ich doch, das ist so offensichtlich, dass es denen schlecht geht, so offensichtlich, dass die Politiker das selber lang und breit zitieren können, was sie auch gerne tun im Wahlkampf. Da ist das die Hochzeit der Unzufriedenheit. Wird immer und überall aufgegriffen. Da kommt schon darauf an, dass man selber merkt, ach, die wissen es selber. Die sprechen damit keine Tatsachen aus. Nach dem Motto, es ist nun mal so, dass es Deutschland gut geht. Sondern was sie als Deklarativsatz ausdrücken, als Ist-Zustand deklarieren, ist jetzt der Sache nach wirklich die Vorgabe zu sagen, das sind die gültigen Kriterien, nach denen man zu entscheiden hat, ob es einem gut geht oder nicht. Das hat was von einer Vorgabe von unten, von oben. Ihr sollt euch das einleuchten lassen. So, jetzt kann man sagen, oder du hast gesagt, da läuft was schief. Da läuft was verkehrt. Jetzt wäre die Frage, was genau läuft verkehrt? Was meinst du damit?
In der Wahrnehmung, der nicht derjenige, der 3-4 Jobs hat, übrigens, mhm. Das ist jetzt nur ein
Bild.
Beispiel. Ja. Mhm. Generell Beschäftigung, die Qualität der Beschäftigung hat sich, dazu gibt es auch Studien, die Stresslevel der Arbeitnehmer, die Überstunden, die nicht bezahlt werden und so weiter. Also es geht generell um die Sicherheit der Job, wie viele Personen prozentual verglichen von 50 Jahren sind heute in befristete Verhältnissen und so weiter. Mhm. Also dass das alles eigentlich schlechter geworden ist als früher war, trotzdem diese Wahrnehmung, wenn, und jetzt rede ich jetzt von dieser breiteren Bevölkerungsschicht, denen jetzt noch gut geht, insofern, dass sie trotz viel Stress im Job davon leben können. Viele zustimmen und sagen, ja, Deutschland geht gut, wir haben Beschäftigung wie noch nie, dass dieses Argument tatsächlich als positiv auch verinnerlichen oder zustimmen, obwohl eigentlich, wenn man es im Detail anschaut, zeigen kann, dass es eigentlich gar nicht so gut geht.
Ja, okay. Erstens, wer kennt die Statistiken besser als du oder ich? Ja, die Politiker selber. Das ist eh klar. Und auch die Leute wissen, wie es ihnen geht. Ja, so dass man eigentlich mit Statistiken nicht wirklich, das bringt nicht viel, jemanden darauf zu verweisen. Nein, nein, es geht nicht so gut. Es ist eigentlich schlechter. Ja. Da ist man wirklich bei dem Thema, das man vorhin aufgegriffen hat, anhand der Frage. Nämlich, ich meine auch, etwas läuft schief bei den Leuten, die sagen, stimmt, Wachstum, Beschäftigung, mir geht's besser. Und zwar nicht deswegen, weil sie nicht gemerkt haben, wie schlecht es ihnen eigentlich geht, sondern deswegen, und das ist, dafür braucht man keine Theorie der Manipulation oder der Verinnerlichung oder so, aber wenn man von Verinnerlichen reden will, dann kann man schlicht sagen, die haben den Fehler gemacht, sich einleuchten zu lassen, dass, weil sie keine Alternative haben, weil es ihnen noch schlechter gehen könnte und weil sie das direkt vor Augen haben, ja, und dass sie von dem abhängig sind, was es gibt, nämlich die Jobs, die es eben gibt, ja, dann ist es nicht einfach diese scheiß abhängige Lage, sondern dann sind diese Jobs dann irgendwie doch ihr Interesse. Dann geht es irgendwie doch um sie. Vielleicht nicht so gut, aber besser als anderswo, wo man sagen kann, wenn der Vergleich überhaupt notwendig ist für das Argument, dann ist es kein gutes. Aber dann ist eben das. Und dann liegt es nicht daran, dass Wagenknecht nicht genug zu Wort gekommen ist oder dass das öfters gesagt werden musste. Man hat es wirklich mit dem Fehler zu tun, dass die Leute sagen, mir geht's zwar nicht gut, aber
es ist alternativlos.
Ja, da gibt es jetzt einfach Varianten. Die einen sagen, mit dem guten, schlechten Grund, ja, mir könnte es auch schlechter gehen, woanders geht es ja auch schlechter. Oder naja, so klappt es doch mit dem dritten Job, wie auch immer. Also da unterscheidet sich da auch ein bisschen, welche Varianten der gute Begründung davon, dass es halt immer so ist und doch irgendwie geht und man sich letztlich dann doch irgendwie immer erhofft, dass es besser wird und so, man sich immer wieder dazu hinhofft zu sagen, ja, also so treibe ich mich halt hier rum.
Und dieses, es ist alternativlos, ja, weil das so ein Sprachdenkmal ist. Man muss erst einmal sagen, es ist erst einmal alternativlos. Weil das ist ja die Scheiße. Es ist hierzulande so, sie sind darauf verpflichtet, dann zu leben und so zu leben, wie sich ihre Arbeit für die andere Seite, die in dem Maße gut fährt, wie man selber wenig verdient und viel arbeitet, um es knapp zu sagen. Und das ist eigentlich die Rolle, auf die sie alternativlos festgelegt sind. Wo man dann eigentlich sagen kann, vielleicht spricht es ein bisschen gegen das wirtschaftliche System, um eine Alternative anzubieten. Ja. Also in dem Sinne, ne? Also ein Stück Kritik. Und dass es alternativlos ist, es kommt nicht, um das nochmal zu sagen, man muss wirklich würdigen, was das für ein Gedankengang ist. Das ist nichts, was zu erklären ist mit der Art und Weise, wie Politiker etwas wiederholen oder dass andere Meinungen nicht genug repräsentiert sind im öffentlichen Raum. Man merkt, man argumentiert streng genommen nicht für die Lage oder für die Segnungen des Systems, sondern man argumentiert einfach damit, dass die Leute sowieso keine andere Wahl haben. Das ist überhaupt die Frechheit. Und genau das lassen sich die Leute einleuchten. Das ist ihr Fehler. Ganz kurz. Deswegen fände ich es aber nicht gut, solchen Leuten mit Statistiken zu kommen darüber, dass es ihnen schlechter geht, sondern, jetzt mal konstruktiv gesagt, würde ich sagen, naja, was ist das eigentlich für ein Kriterium? Viel Arbeit zu haben, das soll es mir gut geben. Lebt eigentlich das Lob davon, dass es dir wirklich gut geht oder davon, dass du einfach sagst, es gibt keine Alternative? Oder dass andere darauf verweisen, dass es dir schlechter gehen kann? Das ist eigentlich kein Argument. Okay, sorry, ich jetzt...
ich wollte ausnahmsweise mal in die gleiche Richtung argumentieren.
Aha.
Nämlich, ich glaube, der Trick besteht darin, dass die Politiker es geschafft haben, die Leute erfolgreich in ein Denkkorsett zu zwingen, dass sie...
Aber warum stöhnt ihr so? Der hat gerade angefangen.
Lass mal das Wort Denkkorsett weg. Aber ich glaube, den Politikern ist es gelungen, sozusagen den Gedanken durchzusetzen, dass die Leute nur von der augenblicklichen Situation, so wie das System gerade ist, denken. Und dann ist es in der Tat eine gewisse Alternativlosigkeit, wenn also das System so organisiert ist, dass die Unternehmen gegenseitig konkurrieren um die geringsten Löhne. Der die geringsten Löhne zahlt, der macht dann im Prinzip das Geschäft. Wenn das System nun mal so ist, wie das ist, dann stimmt auch die Logik. Dann muss man das halt verteidigen und froh sein, dass man irgendeinen Job hat und die Möglichkeit, dass man das ganze System versuchen könnte zu ändern, nämlich alle Unternehmen in einem größeren Rahmen zwingen könnte, mehr Löhne zu zahlen. Dieser Gedanke, der kommt irgendwie nicht auf. Und ich glaube, damit sind die Politiker erfolgreich. Also diese
Gedanken eben nicht aufkommen zu lassen, sondern nur zu denken, von dem, so wie das System gerade ist, da folgt das jetzt als Sachzwang.
Wer gestöhnt hat, soll was sagen dazu. Das habt ihr jetzt davon.
Also, ich habe zwar nicht gestöhnt, aber ein Vielfalt ist in der ganzen Angelegenheit ständig unterwegs. Nämlich in der Redeweise, wenn es heißt, Deutschland geht es gut und alles ist gut und richtig und dann konzipiert wird, aber dieser Wohlstand ist nicht bei allen angekommen. Wo die Wagenknechte zum Beispiel auch sagt, ja, Deutschland ist doch so reich, dass es sich doch eigentlich leisten können müsste, diese prekären Einkommensverhältnisse irgendwie zu ändern. Und es ist ja auch, das hast du ja auch gesagt, eben, es ist ja andererseits offenbar so, dass der Wohlstand der Wirtschaft genau darauf beruht, dass die Löhne in Deutschland in den letzten Jahren eben zurückgefahren worden sind, die Beschäftigungsverhältnisse prekärer geworden sind und auch die Arbeit entsprechend zugenommen hat. Also und bei der Wagenknecht ist es einfach so, der Punkt zu sagen, naja, das hält doch eigentlich die hiesige Wirtschaft aus. Auch da nimmt sie eigentlich Maß daran, was eigentlich die Wirtschaft, also das vorgegebene, was die vorgegebene Institution, als was die eben hergibt. Das ist überhaupt bei aller Gerechtigkeit eben so. Und es ist gar nicht einfach der Standpunkt, den Leuten soll es einfach besser geben.
Ein Trick, die Leute in ein Denkkorsett zu zwingen. Es ist sehr üblich, gerade unter linken Menschen, darüber zu reden, wie blöd die Leute denken, ja? Oder wie erfolgreich die Politiker sind, darin die Leute dazu bringen, Blödsinn zu denken. Also quasi das nicht zu denken, was offensichtlich wäre, und stattdessen das zu denken, was die Machthaber haben wollen. Es ist aber eigentlich nicht gut, dass man das macht, weil eigentlich lebt die Diskussion davon, dass man nicht zur Kenntnis nehmen will, wie schlicht und wie schlicht verkehrt die Leute denken. Und man tut so, als ob es so eine exotische Sache wäre, für die es einen Trick bräuchte. Jetzt muss man bei sich selber, also muss man ja aufpassen, weil eigentlich ist der Gedanke schon ausgesprochen, sodass es dazu nicht wirklich viel zu sagen gibt, außer wenn man selber meint, die Leute lassen sich in Schaden einleuchten. Ja, die lassen sich darauf ansprechen, dass sie vollkommen abhängige Leute sind, also froh sein können, wenn sie überhaupt eine Beschäftigung haben. Ja, dann machen sie eben diesen Fehler, ihre Abhängigkeit von einem Job als Argument zu nehmen dafür, dass ein Job eigentlich ihr Mittel ist in dieser Gesellschaft, aber das nicht so aufgeht. Das ist das einzige Mittel, das sie haben. Sie sind darauf verpflichtet und sie machen den Fehler, daraus den Schluss zu ziehen. Also geht es irgendwie um mich dabei. Dafür brauchst du wirklich keinen Trick in dem Sinne, sondern dafür, jetzt nicht, was du dafür brauchst, was tun die Politiker dafür? Haben einfach lauter Argumente, die alle die gleiche Qualität haben, nämlich: Nehmt das, was ist, als das, was letztlich in eurem Sinne ist. Nehmt die Bedingungen, von denen euer Lebensunterhalt abhängt, nicht als Bedingungen in dem Sinne, das ist halt, das sind die Interessen, denen eure Interessen unterworfen sind, sondern das sind halt quasi die positiven Bedingungen, die erst einmal erfüllt werden müssen, damit man dann zum Ziel kommt. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis des Fehlers. Und das liegt nicht daran, wie oft was gesagt wird oder wie selten etwas gesagt wird, sondern es ist der schlichte Fehler. Deswegen gibt es eigentlich an der Stelle nicht mehr viel mehr darüber zu sagen oder zu beklagen, sondern dann kann man umgekehrt einfach zur Kenntnis nehmen, bessere Argumente hat die Politik für das, was sie den Leuten servieren will, gar nicht. Und das sagt einfach alles gegen sie.